Teil 2 des großen Rasenfunk Royal.
Hä?
Teil 2 sagt ihr, ja, ja, ja. Diese Sendung, dieser Saisonrückblick, er war so groß, wir mussten ihn aufteilen in 3 Teile. Ihr hört gerade Teil 2 von 3 und wenn euch diese Ansage von mir überrascht hat, dann solltet ihr vielleicht auch Teil 1 hören, denn da habe ich das alles eigentlich schon mal erklärt. Wenn nicht, jetzt viel Spaß mit den nächsten Vereinen und unserem Rückblick auf die Bundesliga-Saison 2014-2015. Die TSG aus Hoffenheim ist auf Platz 8 gelandet in der Endtabelle. 44 Punkte, 49 zu 55 Toren. Und deshalb habe ich mir einen Hoffenheim-Fan eingeladen, um mir die Saison der TSG mal erklären zu lassen. Ich begrüße sehr herzlich bei mir Malte Kaja, der bei Twitter als @Salihovicic unterwegs ist und auf Ton und Spott bloggt. Hallo Malte.
Hey.
Sehr schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich immer, Hoffenheim-Fans in dieser Runde zu begrüßen, denn es ist nicht so leicht, Menschen zu finden, die keine sehr subjektive Meinung von dieser Mannschaft haben. Und jetzt habe ich einen Fan und da ist klar, aus welchem Lager du kommst. Und ich bin sehr gespannt, wie du diese Saison einschätzt. Unter dem Strich, eine Enttäuschung oder ein Erfolg?
Ja, da hast du mich gleich mal vor eine schwierige Aufgabe gestellt, weil die Saison also schwer zu greifen ist und also tendenziell am ehesten noch als Enttäuschung einzuordnen ist. Aber also auch dadurch, dass sie eben in 2 Teile, muss man sagen, zerfallen ist, also eine gute bis sehr solide Hinrunde und dann eben eine Rückrunde, die ja schon in Richtung Abstieg, die Rückrunde eines Absteigers eigentlich. Also durch diese Zäsur, es macht es schwierig, das wirklich zu beurteilen. Auch dadurch, dass es ja eben dieses schwammig ausgegebene Saisonziel gab und auch irgendwie Europa immer der Traum war. Also es war ein bisschen geschwurbelt irgendwie immer, ja, und also Markus Gisdol hat gesagt, Europa ist nicht unser Anspruch, aber unser Traum. Und ja, so diese etwas Wischiwaschi-Mentalität, die zog sich ja dann auch durch und
Das Erstaunliche ist an deiner Aussage, dass zwischen der Hinrunde und der Rückrunde nur ein Tabellenplatz liegt. Ihr wart auf Platz 7 am 17. Spieltag und ihr seid auf Platz 8 rausgekommen. Aber der große Unterschied, den hast du ja auch schon genannt, der lautet einfach Europa. Lass mal vielleicht erstmal auf die Hinrunde gucken. In der Vergangenheit war mir zumindest die TSG nicht als Team bekannt, das durch sehr große Konstanz in seinen Ergebnissen und mit wenigen Gegentoren aufgefallen ist. Dementsprechend würde ich ehrlich gesagt auch die Hinrunde bewerten.
Wie meinst du jetzt?
Ich meine, dass ich an eine 3-1-Niederlage, eine 3-4-Niederlage, eine 0-4-Niederlage reiht und dann haben wir einen 4-3-Sieg, eine 1-4-Niederlage
und klar,
also es ging hin und her.
Ich glaube, daran bin ich schon so gewöhnt. das ist das Normalzustand, also das ist richtig. Wobei man sagen muss, der Auftakt war eigentlich relativ vielversprechend. Das erste Saisonspiel gegen Augsburg. Es war in gewissem Sinne war es eine Wiederholung des Vorjahres, weil also offensiv gesehen war es ein sehr guter, variabler, also wirklich dynamischer Auftritt. Man hat auch 2-0 geführt. Gut, dass Augsburg angeschlagen war und erst später dann wirklich losstartet, das war es war zu dem Zeitpunkt, war das ein bisschen alles schwierig abzusehen. Aber es war in gewissem Sinne, hat man das Positive des Vorjahres wiederholt, aber eben man hat es abgestellt, die Führung zu verspielen im gewissen Sinne. Also man hat ich war im Stadion und nach dem 2-0, das kannte man ja aus dem Vorjahr, es war durchaus ein bisschen bange, aber man hat es wirklich über die Zeit gebracht. Und dann war natürlich schon erstmal okay, also wir können immer noch Tore schießen, wir können immer noch, wir haben immer noch diese individuelle Qualität des Vorjahres und jetzt bringen wir auf einmal auch noch Spiele über die Zeit und darauf aufbauend kann man natürlich schon erstmal sagen, nach so einem Auftakt, dass man hatte, glaube ich, wir haben ja die ersten 7 oder 8 Spiele nicht
verloren. 9 Spiele waren es sogar, habt ihr nicht verloren.
Da waren viele Unentschieden dabei, aber es lag Europa in der Luft, sage ich mal.
Ja, ihr wart zwischenzeitlich Tabellenvierte und das jetzt nicht irgendwie am ersten oder zweiten Spieltag, sondern noch am 10. Spieltag wart ihr noch Tabellenvierter.
Ja.
So, und dann kam ein Bruch. Dann kamen Niederlagen, die ich gerade zum Teil auch schon zitiert habe. Und ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, als ich mich auf die Schlusskonferenzen vorbereitet habe, dass das gar nicht so überraschend kam, dass dann die ersten Niederlagen eingestreut wurden. Denn ein bisschen wart ihr Glückskinder des Spielplans. Wenn man sich mal anguckt, gegen wen die ungeschlagen Serie gestartet ist. Augsburg hast du schon genannt, dann Werder Bremen, die ja eine Hinrunde gespielt haben. Und das war ja noch unter Dutt, also einfach Werder Bremen unter Dutt reicht. Dann Ausrufezeichen gegen Wolfsburg 1-1, Stuttgart 2-0, Freiburg 3-3, Mainz 0-0, Schalke 2-1 gewonnen, Hamburg 1-1 und Paderborn 1-0 gewonnen. Das sind alles Mannschaften, das konnte man natürlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig abschätzen, aber schon damals lag das in der Luft, dass so die wirklichen Prüfsteine, die Teams, die ihr besiegen müsst, um nach Europa zu kommen, dass die erst noch kommen würden. Stimmst du mir dazu jetzt so in der Rückschau?
Wir haben kein einziges Team von Platz 1 bis 4 geschlagen in 8 Spielen. Ich glaube, das daran kann man schon relativ viel aufhängen. Also
Und
es also der Spielplan war insofern ungünstig, dass man dass die Auswärtsschwäche, die unter Gistol relativ sich eingebürgert hat, leider muss man sagen. Sie hat sich noch, also es wurde durch den Spielplan, hat sich noch negativer ausgewirkt und man hat plötzlich auf einmal Punkte, die man zu Hause hätte holen müssen, um wirklich nach Europa zu kommen und Spiele, die man hätte gewinnen müssen, so Klassiker wie das 3-4 gegen Köln, auch wenn wir da noch in der Hinrunde sind, hat man plötzlich zu Hause Punkte liegen lassen. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel über den Spielplan, ehrlich gesagt, reden. Ich meine, es ist immer ein wenig Lotterie und man kann auch aus eigentlich schlechteren Konstellationen kann man plötzlich mehr Punkte holen. Und ich würde jetzt nicht irgendwie den Spielplan großartig vorschieben. Es ist im Ansatz ist eine Erklärung, aber es begann ja eigentlich schon damit, dass man in Augsburg irgendwie wieder einen völligen Kaltstart eigentlich hingelegt hat.
Ja, ich sehe schon, wie du dich auch so ein bisschen insgesamt schwer tust, die ganze Saison einzuordnen. Und ganz ehrlich, das tröstet mich, denn ich habe auch Probleme, die Saison der TSG einzuordnen, weil man eben diese Ambivalenz hatte. Aus einerseits sportlich besser abgeschnitten als im letzten Jahr und eigentlich auch gegen all die Teams gewonnen, gegen die man gewinnen sollte oder Punkte geholt. Andererseits aber eine vielleicht einmalige Chance auf Europa verspielt. Denn das Schneckenrennen, was sich alle Teams, die um Europa gekämpft haben, in den letzten Spieltagen der Saison geliefert haben, das war ja beispiellos. Vielleicht können wir mal ein übergeordnetes Thema ansprechen. Mir ist aufgefallen, dass ihr sehr, sehr viele Tore aus Standardsituationen, Kontern und Elfmetern erzielt, nämlich 52% eurer Tore, das sind in dem Fall dann 26. Hat die TSG in der Saison 2014, 2015 ein Problem bei eigenem Ballbesitz gehabt?
Gut, da kann man jetzt ein ziemlich großes Fass aufmachen. Also ich glaube, es ist. Ich habe mich ehrlich gesagt auch schwer getan, diese ganzen Absänge auf den BVB und auf Klopp und über eindimensionale Spielweisen und irgendwie das Ende des BVB-Fußballs oder ich habe mich da immer schwer getan, dass zu viel Häme da auszuschütten, weil also wenn man ehrlich ist, wenn wir den Ball haben, wir tun uns genauso schwer damit, oder? Also der Hoffenheimer Fußball, den Ralf Rangnick damals ja noch etabliert hat und der ja auch in gewisser Weise durch Gisdol dann wiederbelebt wurde, der krankt ja durchaus auch an den gleichen Elementen oder ist eben auf oder ja stellt eben die Umschaltmomente des Konterspiel auf ein Podest. Also
das heißt also ja, ihr habt
es Probleme dabei. Es gab durchaus schon eine Weiterentwicklung, würde ich sagen, indem man Schwegler geholt hat, der zumindest mal einen Fixpunkt darstellt und mit dem einfach die Ballzirkulation einfach mal einen besseren Fixpunkt, wie gesagt, hat.
Wer waren denn für dich auch so die Spieler, die herausgestochen sind in dieser Saison?
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Volland und Firmino beispielsweise großartig über ihrem Niveau gespielt hätten. Ich würde eher sagen, es war im Großen und Ganzen das, was man von ihnen erwarten kann und vielleicht auch erwarten muss. Beide hatten ja auch ihre Auszeiten über die ganze Saison hinweg. Und also auch generell, tue ich mich schwer damit, jemanden zu finden, der wirklich diese Saison über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Jeder hat so irgendwie das abgerufen, mehr oder weniger, was in ihm schlummert. Also okay, Eugen Polanski ist zwischenzeitlich mal kurz zum Torjäger avanciert, obwohl er sonst eigentlich immer relativ destruktiv unterwegs ist. Also an sowas muss man sich dann schon festhalten. Es gab jetzt nicht wirklich den Senkrechtstarter oder irgendjemand, der jetzt völlig aus dem Nichts kam. Also auch die Neuzugänge haben sich ordentlich eingefügt, aber haben jetzt auch zum Beispiel in Person von Baumann oder Schwegler haben jetzt auch nicht den riesigen Sprung gemacht.
Weißt du, wonach sich das alles so ein bisschen anhört nach einer grauen Maus-Saison?
In Hoffenheim.
Ja, erstaunlich, oder? Ich meine, als ihr in die Bundesliga gekommen seid, wart ihr der auf die 12 Heavy Metal, der in der eine Hinrunde lang gerockt hat und jetzt seid ihr zu einem...
Ja, aber um da dazwischen zu grätschen, also graue Maus ist sehr viel, wenn man zurückschaut auf 2013, auf Spiele im Westfalenstadion, da man kann schon über diesen Status quo durchaus auch froh sein, dass man dass man so solide arbeitet und so unprätentiös dann irgendwie auch so eine Saison zu Ende bringt. Es ist enttäuschend, aber wenn man den Blickwinkel dann verändert, dann hat man hier eigentlich doch schon was, auf das man auch irgendwie blicken kann, ohne dass man das Grausen bekommt.
Absolut, Stichwort Demut. Ich meine, Platz 8 mit 44 Punkten in der ersten Fußball-Bundesliga, da kenne ich alleine 9 Vereine oder 10 Vereine, die sagen, würde ich nehmen. Ich meinte das auch gar nicht so kritisch. Was mich interessieren würde, ist das auch der Anspruch der TSG und sind alle im Verein Beteiligten damit zufrieden? Denn früher war es ja ein bisschen anders.
Also die offizielle Geschichtsschreibung der TSG sieht ja so aus, dass es die großen 6 Vereine der Bundesliga gibt, die einfach strukturell vor Hoffenheim stehen und die seit Jahren auch da oben stehen oder eben wie Gladbach sich da reingespielt, reingearbeitet haben und einfach diesen gewissen jetzt natürlichen Vorsprung haben. Und das ist ja so der Narrativ, dass man dann diese 6 Mannschaften, also Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Schalke, Leverkusen und Gladbach, dass die erstmal vor einem stehen und man eben darauf hoffen muss, also man steht in der Hierarchie erstmal unter diesen Mannschaften und muss, also man die TSG macht ihr eigenes Ding sozusagen und ist nach eigener Ansicht darauf angewiesen, dass eine von diesen sechs Mannschaften ja federn lässt, dass irgendwo Schwächeperioden auftritt oder dass man selber vielleicht besonders klug, die TSG besonders klug auf dem Transfermarkt jetzt agiert, um da reinzustoßen. Aber grundsätzlich ist man mit Platz 8, kann man völlig zufrieden sein. Man darf sich halt nur nicht anschauen, was in der Bundesliga dieses Jahr los war und wie dieser achte Platz auch zustande kam.
Ja.
Oder wie Schalke zum Beispiel in die Europa League kam. Wenn man das alles ausblendet, hat man Platz 8, kann völlig zufrieden sein.
Mhm. Welche Rolle spielt denn bei euch eigentlich in der jetzigen Konstellation Dietmar Hopp?
Also ironischerweise übernimmt er ja jetzt im Juli übernimmt er ja die TSG offiziell, ohne dass sich eigentlich im Alltagsgeschäft wirklich erstmal etwas verändern wird, also soweit man das aus der Ferne beurteilen kann. Also prinzipiell muss man sagen, ich weiß natürlich nicht, was hinter verschlossenen Türen abläuft, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für, aber also man sollte Hopp auch dahingehend beurteilen, dass wenn er zwei Vertraute findet, also mit der Einstellung von Gisdol und Rosen, er hat dieses Vertrauen, die auch machen zu lassen. Und ich, also mir ist keine größere operative Rolle jetzt erstmal bekannt. Also der Anspruch besteht ja darin, dass man nun oder der Plan sieht ja nun vor, dass man erstmal massig Geld einnimmt durch Firmino, dass man diese Einnahmen sinnvoll reinvestiert, aber auch einen bestimmten Beitrag zur Seite legt, um eben spätestens bis 2017 strukturell so dazustehen, dass Dietmar Hopp kein operatives Minus ausgleichen muss. Und also dafür meint man jetzt, das Personal zu haben. Und also Hopp steht 100% hinter den derzeit tätigen Funktionären, soweit ich das beurteilen kann. Und ich nehme ihm das einfach mal ab, weil Gisdol und Rosen auch einfach in der TSG sozusagen ein bisschen groß geworden sind. Also sie hatten beide schon, also Rosen sogar diverse Tätigkeiten bei der TSG. Sie sind in dem Sinne ein bisschen auch im Verein gewachsen. Sie sind absolut loyal, strahlen oder stehen für Integrität. Und das ist Dietmar Hopp eben enorm wichtig. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt auch immer mehr eigentlich in der Öffentlichkeit sich auf andere Dinge konzentriert hat oder sich vielleicht mal alle paar Monate so ein bisschen zum Fußballgeschehen generell zu Wort gemeldet hat, oder er sitzt bei der U19 dann eben auf der Tribüne wie immer, spricht ein paar Sätze ins Mikrofon, aber sonst ist seine Rolle gerade wie gesagt von dem, was von außen sichtbar ist, sehr zurückgefahren.
Das ist mir eben auch aufgefallen, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Und wie siehst du die Entwicklung der Fanszene in Hoffenheim? Dafür muss man sich als Hoffenheim-Fan ja immer noch ein bisschen rechtfertigen.
Ich würde sagen, es passiert halt immer in kleinen Schritten, dass man manchmal meinen könnte, grundsätzlich es gibt eine Entwicklung. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Die ist von außen halt immer wahnsinnig schwer zu erkennen. Das ist auch, das bemerke ich auch immer bei Wolfsburg beispielsweise, wo es ja immer heißt, ja, der Meisterschaftstitel 2009, der wäre irgendwie verpufft, und auch die jetzigen Erfolge, also würden nichts daran ändern, dass Wolfsburg keine Fans hat und so weiter. Also da passiert schon was, sowohl in Wolfsburg als auch in Hoffenheim. Es sieht halt von oben betrachtet, es ist immer ist sehr wenig und wenig, ist halt immer irgendwie nichts, so aus der Perspektive des BVB oder was auch immer. Es passiert schon was. Das Problem ist halt, die Entwicklung geht halt in die Richtung, dass ich jetzt so im Kreis der TSG halt wirklich so diese oder so Ultrastrukturen schon seit 2011 ungefähr gebildet haben, also sehr lokal verwurzelt, sehr junge Leute, also teilweise auch noch, also um die 20 junge Leute, und dass so langsam auch so die Themen, die vielleicht so der gemütliche Fan immer draußen haben möchte, also Pyrotechnik, so die üblichen Keilereien und Erbfeindschaften, dass da langsam so Emanzipationsversuche der Fanszene auch irgendwie so, man möchte halt auch irgendwie manche möchten halt auch zu den großen Jungs gehören. Und sucht man sich dann auch irgendwelche Testfelder, also keine Ahnung, wer zündeln möchte, geht zu U23. Wenn man irgendwie einen Hassgegner braucht, dann findet man irgendwie Sandhausen und was weiß ich oder Aalen. Also man bewegt die Fanszene, bewegt sich halt so im Kern von ein paar hundert Leuten so ein bisschen in Richtung so das Traditionelle fast schon. Also
Findungsphase gerade.
Ja, also es gibt auch viele viele schöne Entwicklungen, also die Zusammenarbeit, also dass die Fanszene einfach gewachsener ist, dass die Organisation besser abläuft, dass Choreos auf die Beine gestellt werden können, die sich auch meiner Meinung nach sehen lassen können. Das sind die positiven Aspekte. Und ansonsten ist es halt eben wirklich dieses, was ich gesagt habe, dass man so den Großen ein bisschen nacheifert, so die Ultra-Standard-Kultur adaptieren möchte mit allem, was dazugehört, inklusive dann der Positionierung gegenüber gewissen Vereinen aus Leipzig. Und
siehst du da keine Glashausgefahr?
Grundsätzlich schon. Es kommt darauf an, was man kritisiert, wie man es kritisiert, und dann müsste man auch grundsätzlich beleuchten, wer sich eigentlich wirklich außerhalb dieses Glashauses befindet.
Ja, das stimmt. Also in dem Glashaus sitzen tatsächlich sehr, sehr viel mehr Fans, als ihnen selbst bewusst ist.
Ich kann es nicht wirklich. Also es übersteigt so meine intellektuellen Fähigkeiten, warum man sich bei einem U19 Juniorenspiel in den Block des Dietmar-Hopps-Stadions stellt und den Gegner da beschimpft, weil man irgendwie gemeint hat, dass man jetzt noch was gefunden hat, was noch unter einem steht. Also das ist ja generell das Phänomen, dass so Leverkusen möchte nichts mit Wolfsburg zu tun haben, Wolfsburg möchte nichts mit Hoffenheim zu tun haben, Hoffenheim möchte nichts mit RB Leipzig zu tun haben, RB Leipzig möchte nichts mit Hoffenheim zu tun haben und wahrscheinlich auch sonst irgendwie mit niemandem. Es geht dir besser, wenn der Arbeitslose freut sich, wenn es dem Obdachlosen noch schlechter geht und wenn er ihm, keine Ahnung, noch einen mitgeben kann. Es sind so seltsame Strukturen.
Soll ich dir was sagen, Malte? Ihr werdet zu einem ganz normalen Bundesliga-Verein. Auch diese Distanz, mit der du jetzt über manche Tendenzen sprichst, so ist es einfach. Zeig mir den Verein, in dem alle Fans mit dem cool sind, was alle anderen Fans machen. Das gibt's einfach nicht. Das ist auch ein Stück zur Normalität.
Es ist moderner Fußball, würde ich sagen. Das halt, dass 50.000 Leute in einem Stadion, gut, in Hoffenheim sind es viel weniger, aber dass eben eine große Masse irgendwie ja zum Fußball geht, aber eigentlich ein Kern von 500 Leuten oder so den Ton angibt und das was man als Fankultur bezeichnet, das hat man auch gut in Köln und in Hannover gesehen, dass es teilweise an ein paar hundert Leuten hängt und die dann eben auch repräsentieren und das Aushängeschild sind. Und wenn diese 100 Leute ja gut Mist bauen, dann gibt es eben kein oder nicht immer irgendwie ein Korrektiv, weil irgendwie die anderen schon der Rest relativ apathisch halt zum Fußball geht und irgendwie auch abschaltet, weil die machen ja eh die Stimmung, dann sitzt man halt da oder steht vielleicht noch irgendwo ganz hinten, aber so die Veranstaltung läuft dann quasi so über die Ultras und man selber hat irgendwie so auch seine eigene Stimme dann irgendwie so schon so weiter delegiert an die da, weil die regeln das dann alles und
Siehst du da drin eine Gefahr, weil man kann ja auch sagen, dass dadurch dieser kleine Teil sehr, sehr wichtig geworden ist für den Verein. Also wenn jetzt diese, keine Ahnung, 200 boykottieren, dann hört man noch das Pfeifen von der Autobahn, von der A5 im Sinsheimer Stadion.
Das Verhältnis zwischen der Fanszene und der TSG an sich ist eigentlich sehr gut. Also es ist von außen ist es immer ein bisschen verwunderlich, weil der Hoffenheimer Fan muss ja eigentlich Kunde sein und hat auch Kunde zu sein.
Ach komm, alle Fans sind Kunden, das ist doch sowieso. Also
aber grundsätzlich, also es gibt viele Gesprächskanäle, es gibt Ansprechpartner, es gibt Choreos, die reibungslos verlaufen. Im Gegensatz zu, ich weiß nicht, also ich kenne zum Beispiel jetzt jüngere Beispiele aus Augsburg oder Bremen, wo dann irgendwie in letzter Sekunde, also wo sich alle eigentlich für ihre Fans rühmen und man dann in letzter Sekunde immer ominös irgendwie was zusammenstreicht und keiner weiß warum oder keiner weiß, was da passiert ist und es werden in Blogs dann öffentliche Briefe an die Geschäftsführung geschrieben. Also es ist halt, da hat die TSG halt auch gewissermaßen so den kleinen Vorteil, dass man halt diese kurzen Wege hat, dass irgendwie alles noch familiär ist und also dass der Verein sich auch immer dezidiert, auch Dietmar Hopp immer dezidiert einen Raum für ja echte Fans in Anführungszeichen lassen wollte. Also man hätte auch die Rhein-Neckar-Arena komplett mit Sitzplätzen einfach in die Landschaft stellen können und ja, der Kunde wird schon kommen, aber das war nie das Anliegen. Also es sollte immer auch Platz und einen gewissen Freiraum für die Bier- und Bratwurst-Fraktion geben. Sie hat natürlich offiziell hat sie nichts mehr zu melden und wurde auch komplett entmündigt oder wird nun komplett entmündigt. Allerdings gibt es ja noch auch andere so Partizipationsmöglichkeiten innerhalb eines Vereins. Also Vereinsleben oder auch irgendwie als Fan eine Meinung zu haben, es findet ja nicht nur einmal im Jahr auf der Mitgliederversammlung statt.
Und wie erlebst du das Verhalten von anderen Fans gegenüber Hoffenheim-Fans, jetzt besonders bei Auswärtsspielen? Hat sich da was verändert?
Es kommt vielleicht auch hier auf den Blickwinkel an. Also im Vergleich zu früher würde ich sagen, dass es mittlerweile durchaus angenehmer ist. Man entwickelt ja auch man entwickelt ja auch eine Hornhaut irgendwann dagegen. Und, wenn ich jetzt nach Leipzig gucke, womit da so manche Auswärtsfahrer zu kämpfen hat, dann rede ich grundsätzlich eigentlich auch über Luxusprobleme, aber also Chemikalien im Block und was weiß ich, das sind Geschichten, die, glaube ich, selbst zur Hochzeit in Hoffenheim eher unbekannt waren. Also ich stimme halt nicht so ganz dieser medialen Meinung zu, dass die TSG jetzt schon im zum Establishment gehören würde und dass man jetzt mittlerweile normal ist. Es wird ja, also Hoffenheim wird ja jetzt manchmal schon irgendwie als, wenn es um RB Leipzig oder was auch immer geht, ja, dass Hoffenheim ja auch damals kritisch gesehen wurde, aber jetzt voll da ist oder eigentlich angekommen ist, das sehe ich noch nicht ganz so. Also es ist immer noch viel, es gibt immer noch viele Ressentiments auf jeden Fall und es ist immer noch nicht angenehm, wirklich so als TSG-Fan durch die Republik zu reisen. Also selbst auch jetzt bei den selbst auch bei Jugendspielen gibt es immer wieder mal was. Mhm.
Und du hast wahrscheinlich immer noch einen hohen Rechtfertigungsdruck für dein Fan-Dasein.
Ja, den hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich da auf jede Diskussion einlasse.
Sehr schlau. Sehr schlau, Malte. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Dinge geredet, die eigentlich gar nichts mit dieser Saison zu tun haben. Du siehst, dass ich mal wieder Bedarf hatte, mit einem Hoffenheim-Fan zu sprechen.
Ja, und du siehst, wie wenig Bedarf ich hatte, über die Saison zu sprechen.
Ja. Ja, Hashtag graue Maus. Muss ich hier die Frage überhaupt stellen, an welches Saisonspiel du dich gerne zurückerinnerst?
Ich muss sagen, der Pokal diese Saison hat mir wirklich Spaß gemacht. Also es gab wirklich, es gab zwei schöne Auswärtsfahrten nach Aalen und ja nach Dortmund, wo es zwar keinen wirklich taktisch reifen Auftritt gab von Hoffenheim, der einen schwachen BVB vielleicht auch ins Wanken gebracht hätte, oder?
Ich finde, ihr habt sie ins Wanken gebracht. Das war Stand auf
ja, der Kante. Ja, so. Gewankt haben sie richtig, ja. Der Pokal hat grundsätzlich Freude gemacht und dann eben mit dem Spiel in Dortmund. Es war unterhaltsam. Es war spannend und es war auch wirklich, es war auch leidenschaftlich und es war dann so im Kontext der Rückrunde war das wirklich so ein, oder auch über die ganze Saison gesehen, war das schon ein Highlight, auch wenn es dann nicht ganz gereicht hat. Aber es war ein Spiel, wo man geknickt nach Hause fährt, aber irgendwie auch was mitgenommen hat einfach. Mhm.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Deine Saison in einem Tweet, Malte.
Ich wollte eigentlich was über Konstanz noch, aber man muss eigentlich Markus Gisdol nochmal da zitieren. Dieser Europa ist nicht unser Anspruch, aber unser Traum. Das ist irgendwie dieses Damoklesschwert über die Saison. Das werde ich einfach nicht mehr los. Das ist das ewige Thema Europa und
mach doch als Tweet für die Saison, Konstanz liegt nicht in Europa.
Ja, konstant, inkonstant, wie immer halt, also wenn Hoffenheim drin steht, steht auch Hoffenheim, ist auch Hoffenheim drin.
Okay.
Wenn Hoffenheim draufsteht, ist auch Hoffenheim drin.
Sehr, sehr schön. Malte, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, zu sehr später Stunde noch mit mir zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich in der nächsten Saison nochmal einladen dürfte.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Freut mich. Dann alles Gute und bis bald.
Ciao.
Und wir machen weiter mit Eintracht Frankfurt. Ich spreche über Eintracht Frankfurt mit einem, wer hätte es gedacht, Eintracht Frankfurt-Fan. Marvin Mendel vom, haltet euch fest, Eintracht Frankfurt-Podcast. Man erkennt ein Muster, wenn man ganz genau hinhört. Marvin, schön, dass du mit dabei bist.
Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Es läuft, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Absolut. Es kann nur großartig werden. Marvin, ich weiß, dass du einen kleinen Hals hast, wegen dem, was so nach der Saison noch passiert ist. Ich würde dich aber bitten, spar dir deinen Rant.
Auf jeden Fall.
Wir beginnen von vorne. Und wenn man auf eure Saison schaut und den Saisonbeginn 2014, 2015, dann jagt ein Highlight das andere, denn die Eintracht kann einfach nicht normal. Alleine in den ersten 5 Spielen habt ihr 3-mal 2-2 gespielt. Ich würde sagen, das 0-0 der Thomas-Scharf-Mannschaften. Und ich habe ja alle Gäste vor der Sendung nach ihren Highlight-Spielen gefragt und zum Teil auch in der Sendung. Und bei dir bin ich aber echt gespannt. Wenn du willst, präsentiere ich dir meine Auswahl von meinen Highlight-Spielen.
Na klar.
Die ihr hattet. Das geht schon mal los am 7. Spieltag. 3:2 gegen den 1. FC Köln.
Ja. Ja, das war ein richtig geiles Spiel. Also Köln, das ist gut, dass du sagst, das war auch das erste Spiel für mich in der Saison mit einem total geilen Gefühl, weil Köln ist wieder hoch in der Bundesliga. Die haben richtig viele Leute mitgenommen, die haben unglaublich viel Spaß gehabt, haben eine richtig gute Stimmung verbreitet. Es war für mich eigentlich das erste richtig gute Heimspiel in der Saison mit einem 3:2. Wunderbar.
Und es ging dann sehr gut weiter, wobei...
Okay. Nein. Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Nein.
Vor allem, du hattest es doch noch gejinxt, oder? Haben wir uns nicht irgendwann in dem Zeitraum, hatte ich dich doch zum ersten Mal in der Schlusskonferenz zu Gast und ich glaube, du hast noch gesagt, gegen den VfB verlieren wir eh wieder.
Ja, genau, natürlich. Typisch. Und dann aber mit so einem Scheiß-Freak-Ergebnis. Ne? 4-5. Hallo? Was ist das denn? Weißt du, Stuttgart eigentlich am Ende total, da geht überhaupt nichts. Fehl schon kurz auch vor der Demission. Aber gegen uns gewinnen sie mit so einem Ergebnis.
Ja, da kann man ja sowieso schon mal einen kleinen Einschub machen, dass ihr 6 Punkte an den VfB gegeben habt.
Wir waren eigentlich allein dafür verantwortlich, dass der VfB die Klasse gehalten hat.
Sag's ja, und alle feiern immer Hüb Stevens. Wahnsinn, oder?
Na, eigentlich müsste das ganze Geld, was die jetzt dadurch bekommen, an uns fließen. Vollkommen richtig. Und auch ein Teil an mich, weil ich extra nach Stuttgart gefahren bin und mir das Dilemma angeguckt habe. Und da haben wir ja auch die grandiose Klatsche kassiert. Ich brauche immer noch Entschädigung. Ja.
Ja, ich würde da mal vorstellig werden. Ihr könnt ihn ja Thomas Schaaf als Trainer geben dann.
Ja, da kommen wir ja auch nachher noch drauf. Ja,
dann haben die Freak-Ergebnisse an der Backe, Marvin, ja, dann hast du es weg. Aber bei euch ging es ja munter weiter. 14. Spieltag, 5:2 gegen Werder Bremen. Mhm.
Auf jeden Fall. 5:2 war auch ein tolles Ergebnis. Muss aber sagen, für mich was fast noch besser waren die beiden Spiele davor. Denn gegen Werder haben wir in den letzten Saisons auch immer ganz ordentlich gespielt, aber gegen Gladbach in Gladbach 3-1 gewinnen und zu Hause 2-0 gegen Dortmund auch, wenn wir wissen, natürlich Dortmund war nicht gut drauf, aber Gladbach war zu der Zeit schon richtig stark drauf, dass wir die beiden Spiele gewinnen. Das waren für mich die beiden absoluten Highlights der Saison. Lustigerweise direkt hintereinander.
Da hast du wohl recht. Ja, und dann habt ihr ein 2:3 eingeschoben. Das ist ja so das 0-1 der Schafmannschaften. Und dann ging es halt gleich weiter. 16. Spieltag bei der Hertha 4-4. Mhm. Und ja, wann habt ihr zum letzten Mal normal gespielt bei der Hertha? Ist auch schon eine Weile her, oder?
Ja, also ich Hertha-Spiele mag ich in der Regel nicht so wirklich. Ne? ich meine jetzt gut, das war dann zu Hause, das 4-4, ja, das war auch ein unglaublich merkwürdiges Ergebnis. Aber wenn du dir überlegst, dass wir ja erst 0-3 zurücklagen und dann immer noch zurückkamen, ne, das, also da muss ich schon sagen, da war zum Teil natürlich der Fußballgott arg daran beteiligt mit seinen letzten beiden Treffen. Diejenigen, die nicht wissen, wer der Fußballgott ist, ist natürlich unser aller Alex Meyer, ist ja ganz klar, ja. das war natürlich ein absolutes Freak-Ergebnis. Konnte man im Endeffekt noch zufrieden sein. Ich war eigentlich davor, hätte ich gesagt, okay, gegen die Hertha muss ein Sieg her. Am Ende des Tages sage ich, naja gut, doch okay. Aber natürlich Hertha-Spiele sind immer, wenn es um was geht, sind die immer brisant und auch irgendwo merkwürdig. Am 33. Spieltag sah das ganz anders aus. Da wollte sich keiner irgendwie wirklich wehtun. Da gab es auch einer der wenigen rar gesäten 0:0 in dieser Saison.
Allerdings rar gesät. Ich entdecke nur noch ein weiteres. Gegen Gladbach.
Gegen Gladbach, ja. Das war auch ein gutes Spiel eigentlich. Also das war einer der besseren Spiele der Rückrunde. Ja, aber du siehst, mit der Eintracht ist alles aber nicht normal.
Allerdings, ich meine, 6 Punkte an VfB geben, aber gegen Gladbach nicht verlieren in 2 Spielen. Also.
Ja, genau. Ja. Kann man machen. Ist eigentlich schwachsinnig, aber kann man machen. Ja, weil du dann genau gegen die Mannschaften, gegen die du eigentlich so auf einem Level stehst, halt total die Punkte abgibst. Ne? Ich erinnere auch an Freiburg, die ja auch jetzt abgestiegen sind sogar. Wissen wir ja alle. Und auch Paderborn, das Hinspiel war schlecht, das haben wir verloren. Also es sind eine Reihe von Spielen dabei, die natürlich dann das Gesamtbild dann auch ins Negative prägen.
Okay, aber bevor wir jetzt ins Negative abdriften, können wir ja eigentlich einen Cut machen. Wir haben ja jetzt mit den Highlight-Spielen eigentlich schon die komplette Hinrunde besprochen. Ja. Es endete dann mit einem 1:1 auswärts bei Bayer Leverkusen, womit man, glaube ich, sehr zufrieden sein kann. Und ihr standet dann auf Platz 9 nach der Hinrunde.
ganz merkwürdig eigentlich, ne? Ja, also der Platz 9 war sogar auch, wirklich sagen, durchaus verdient. Wenn du dir überlegst, gerade du sprichst das Leverkusen-Spiel an, da war es ja wirklich so, da haben wir ja auch unglücklich noch 0-1-1 gespielt. Da haben wir bis zur 87. Minute 1-0 geführt und dann Medojevic wird eingewechselt, macht einen Fehler im Mittelfeld und dann passiert das Gegentor, ja. Also da waren auch schon in der Hinrunde einige Spiele da, wo du wirklich gemeint hast, okay, da wäre sogar noch mehr gegangen. Und nach der Hinrunde sah es so aus, okay, du hast gegen die guten Mannschaften auch richtig gepunktet, hattest eine kleine Downphase von Köln war noch gut, aber Paderborn, Stuttgart, Hannover und natürlich die Bayern, gut, das ist das eine, wobei das Bayern-Spiel schon ein bisschen besser war, aber ansonsten warst du ganz gut im Flow. Komischerweise sah das in der Rückrunde dann nicht mehr so gut aus.
Ja, was ist da passiert, Marvin? Also mal außer, dass ihr nach Führung in Freiburg 1-4 verloren habt, aber das war der Nils-Petersen-Effekt, vor dem ist keiner sicher, Marvin.
Ja, das ist richtig. Es war zum einen vielleicht wirklich der Nils-Petersen-Effekt, dieser berühmte, ja, wahrscheinlich spielt auch, ja, aber es war auch, ein paar Wochen später war es ja in Mainz genauso. Also wir haben ein ganz klares Auswärts Dilemma erlebt. Also vielleicht haben wir da auch irgendwo, ich weiß nicht, bin kein Psychologe, aber da gab es bestimmt irgendwas, dass wir zumindest es nicht geschafft haben, auf fremdem Platz Führung auch dementsprechend zu bestätigen. Stuttgart hatte ich ja auch schon angesprochen. Das war ein Punkt, wir haben geführt und sind dann trotzdem noch kolossal eingebrochen. Und das hat Schaaf in der ganzen Saison auch nicht oder in der ganzen Rückrunde nicht bereinigen können. Das hat uns auch irgendwo, sag ich mal, nicht das Genick gebrochen. Wir haben einen guten 9. Platz erreicht, aber das hatte uns vor höherem leider bewahrt.
Ja, aber ihr habt den 9. Platz eben nicht wegen der Auswärtstabelle geholt, sondern eben trotz, denn in der Auswärtstabelle genau. Seid ihr auf Platz 18, was man sich wirklich mal vor Augen führen muss. Vor euch so namhafte Teams wie der HSV, Paderborn, Hertha und Freiburg.
Ja, und das musst du dir mal geben. Und das zeigt, dass so gut die vermeintliche Taktik, wenn man das überhaupt so nennen will, zu Hause funktioniert hat. Natürlich auch stimmungsgeladen, natürlich auch mit Fans, aber auch die Einstellung der Spiele hat eigentlich bei Heimspielen immer gestimmt. So komisch und merkwürdig war es bei Auswärtsspielen, denn da hat es oftmals nicht gestimmt. Freiburg war für mich traumatisch, Stuttgart war für mich traumatisch, Freiburg ebenso. Da hat sich die Mannschaft nachdem sie das 1-0 gemacht hat, und dann 1-1 und dann ist es 2-1 gefallen und danach sind alle Dämme gebrochen. Und das hat sich oftmals wieder und wieder gegeben.
Ich erinnere mich da auch an ein Spiel in Köln, das habt ihr doch auch 4-1 verloren, 3-1?
Richtig, genau. In Köln haben wir 2-4 verloren. Ja, also das musst du ja auch mal vorstellen, ne? Und die Kölner, die waren froh, dass sie überhaupt mal 4 Tore in einem Spiel geschossen haben. Ja, ich meine, du hast ja gerade mit Kölner, mit einem Kölner Fan gesprochen. Ja, der wird sich.
Achtung, wir schneiden das um.
Ja, du wirst ja.
Ich werde gleich noch mit einem Köln-Fan sprechen.
Genau.
Bin mal gespannt, was der so erzählt.
Genau, und was der so erzählt, ich gehe vielleicht davon aus, er könnte sich den Tag rot markiert haben in seinem Kalender, denn das war doch einer der wenigen Male, dass Köln 4 Tore geschossen hat. So, ich hoffe, wir haben das einigermaßen hinbekommen.
Das checkt niemand.
Ja, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, überleg dir das mal, ne? Und da waren solche Spiele dabei, wo du dann auch den Glauben verloren hast. Ich muss ja echt sagen, dass die Eintracht-Fans immer wieder auswärts gefahren sind, nach so vielen schlechten Partien, das ist für mich einmalig.
Aber jetzt mal jenseits von allem sich drüber aufregen und kleine Witzchen über Thomas Schaaf machen, woran liegt denn das sportlich?
Also vieles gründet sich sportlich darauf, dass uns auch wirklich monumental wichtige Spieler teilweise gefehlt haben. Ne? Also gleich in der Rückrunde hatten wir das Problem, dass Zambrano nicht da war. Ich meine, es wird immer viel darüber gesprochen, dass wir ja vor der Saison schon mehrere Abgänge hatten, wie Rode, Schwegler und Jung. Aber für die Mannschaft immens wichtig ist eigentlich ein fitter und formstarker Zambrano. Und Zambrano hat in der Hinserie schon gefehlt und ist dann in der Rückserie, ist dann aber wiedergekommen, konnte aber nicht an sein Leistungsniveau gehen und ist dann auch ist nie wieder an sein Leistungsniveau gekommen, immer mal wieder ausgefallen. Das Außenband hat bei ihm Probleme gemacht und das merkst du einfach, wenn er nicht fit ist, dann macht er Fehler, denn du weißt ja, es ist kein Spieler, der von seiner Schnelligkeit geht, sondern er geht von seiner Physis, ja, und natürlich auch in gewisser Weise trickreich. Die anderen würden sagen, er ist ein mieser Hund, ja. Bei Zambrano ist es immer so, die gegnerische Mannschaft findet ihn nicht so cool. Bei der Mannschaft, bei der er spielt, die sagen, das ist ganz nett. Aber das ist halt ganz problematisch gewesen und zudem hat Russ als nicht Gestalter, aber als kompakter Mittelfeldmotor auch noch oft gefehlt. Und das zusammen waren halt zwei Dinge, die der Mannschaft ganz klar wehgetan haben.
Und dann fing es irgendwie komisch an auszufransen, diese ganze Saison. So ein bisschen fällt das für mich, aber ich glaube, das ist auch der Blick eines Außenstehenden so ein bisschen dann auch zusammen mit der Meier-Verletzung. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde. Antriebslosigkeit, ist das zu hart?
Ja, doch, ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt. Also, ab welchem Spieltag ist dir das so ungefähr aufgefallen? Also ich meine, ich muss schon sagen, dass ich schon relativ früh eigentlich dieses Gefühl hatte. Also
Du bist ja als Grantler bekannt.
Ja, ja, durchaus, durchaus. Also ich fand, das letzte wirklich gute Spiel war das 4-0 gegen Paderborn, wo Paderborn aber auch unglaublich schlecht gespielt hat. Das war so der 25. Spieltag. Mhm. Und danach ist es für mich so in so eine Gleichgültigkeit gesunken. Ja, dann haben wir ja auswärts in Stuttgart verloren und dann hat anscheinend jeder so festgestellt, nach oben geht nicht mehr so wirklich viel, nach unten werden wir uns wahrscheinlich auch nicht mehr bewegen. Und da hat für mich der letzte Biss eben so wirklich, wie du es auch gemeint hast, gefehlt.
Und ich denke, für mich ging es ehrlich gesagt sogar früher los. Also ich war ehrlich erschrocken über die Leistung bei Mainz 05, denn wir beide wissen, das ist ein wichtiges Spiel für jeden Spieler, der bei Eintracht Frankfurt spielt, muss klar sein, das ist wichtig. Und da habt ihr so dermaßen verdient 3-1 verloren.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, das Spiel war an sich für jeden Eintracht-Fan auch irgendwie schwer anzusehen. Ne? Ich meine, natürlich hast du auch wieder 1-0 geführt, aber wie du das richtig gesagt hast, du hast verdient verloren, hättest eigentlich sogar noch höher verlieren können. Ne? Und für mich wird dann diese Erinnerung dann nur dadurch irgendwie, sag ich mal, verwaschen, weil du das Heimspiel zuvor und das Heimspiel danach wieder gewonnen hast. Ne? Mhm. Und deswegen kann ich dem zustimmen, aber irgendwie schiebe ich das noch so ein bisschen auf dieses Auswärtsdilemma, was wir hatten, ja. Aber ganz klar, das Mainz-Spiel war auch schon, da fehlt's. Aber ich glaube, das hängt auch wirklich damit zusammen, dass die Mannschaft nicht den Schlüssel hatte, auswärts erfolgreich zu sein. Und das ist ein ganz krasser Faktor, den sie eigentlich über weite Teile der kompletten Serie eigentlich begleitet hat. Mhm.
Aber jetzt gibt's logischerweise zwei Sichtarten, mit denen man das jetzt einordnen kann. Man kann auf der einen Seite sagen, mein Gott, wart ihr auswärts schlecht. Man kann aber auf der anderen Seite sagen, ihr wart so heimstark, dass ihr noch auf einem sehr guten 9. Tabellenplatz gelandet seid.
Mhm. Das sind die beiden Sichtweisen und irgendwie stimmt auch beides, ja. Also ich gehe davon aus, ich muss mal sagen, was ich richtig gut finde, ist, dass die Eintracht wirklich auch mal wieder zu einer dauerhaften Heimstärke gefunden hat. Das ist schon eine gewisse Qualität, denn ich weiß, in den vergangenen Jahren, gerade bei der letzten Abstiegssaison, haben wir uns gerade auch zu Hause immens schwer getan. Da sah es fast auswärts besser aus. Also wir sind jetzt wieder eine Mannschaft, die zu Hause auch stabil ist, ganz klar. Aber natürlich kannst du nicht erfolgreich sein in der Bundesliga, wenn du auswärts so gut wie keine Punkte holst. Ne? Und das hat uns ja dann auch das Genick gebrochen, dass du sagen kannst, nach oben ging es halt nicht mehr, obwohl es dann relativ knapp wurde in Sachen internationalen Plätze. Aber da musst du halt auch mal auswärts punkten. Für mich ist halt diese Zweiteilung, selbst als ganz naher Fan, fast unverständlich, dass du so krass schlecht auswärts bist. Und das schiebe ich halt immer wieder zurück, auch im Trainer. Auch irgendwo.
Okay, damit sind wir ja eigentlich dann schon beim Punkt angekommen, über den wir ja auch noch reden müssen. Mhm. Thomas Schaaf ist bei Eintracht Frankfurt Geschichte und das Ganze lief aber merkwürdig ab, wie ich finde. Wie bewertest du denn jetzt das alles, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist?
Ja, also das ist das ist ein sehr unwürdiges Schauspiel. Denn man kann der Ansicht sein, und der bin ich eigentlich auch, dass Schaaf und die Eintracht nicht final zusammengepasst haben. Das ist vollkommen okay, das ist legitim. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man das Ganze vermittelt. Und es war in den letzten Wochen auch schon immer wieder das Gerücht, dass Schaafs Zeit bei der Eintracht irgendwie gezählt, ja, Tage sind gezählt. Ich hatte also beim letzten Mal, als ich beim Rasenfunk war, habe ich auch schon gesagt, dass ich nicht denke, dass er das in der nächsten Saison noch machen wird. Da gab es schon viele Anzeichen, aber es kommt halt auch immer drauf an, wie du so ein Engagement beendest. Und das war halt im Endeffekt, es gab viele Töne von außen, FR hat da wirklich ein bisschen in den Brei mit reingespielt. Ich weiß nicht, ob du es letztens gesehen hast, ob du überhaupt den Doppelpass guckst. Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch machen sollte. Ja, so manchmal.
Das ist einer der Gründe, warum es den Rasenfunk gibt.
Das ist nämlich genau richtig. Ja, das hatten wir uns damals nämlich auch auf die Fahnen geschrieben. Aber so manchmal, wenn dann jemand von der Eintracht da ist, da gucke ich noch mal. Der Thomas Schaaf war ja dann auch bei diesem Doppelpass und dann gab es ja diese komische. Ja, dieses Zwiegespräch mit Jan-Christian Müller von der FR, da sind das von beidseitig sehr unsouverän gewesen, aber du hast dann gemerkt, dass der FR-Mann wirklich Tatsachen in seiner Tasche hatte, die er auch gegen Schaaf anbringen konnte. Das konnte er wahrscheinlich in dem Maße nicht so sagen. Aber du hast gemerkt, es gibt im Vorstand der Eintracht Quellen, die ganz klar Schaaf weghaben wollen. Und Bruchhagen hat es verpasst, sich frühzeitig an Schaafs Seite zu stellen, zu sagen, hier, wenn ihr Schaaf weghaben wollt, dann müsst ihr auch mich weghaben. Der Rücken von Schaaf wurde nicht dementsprechend gestärkt. Und weil aber Bruchhagen trotzdem noch so eine Macht hat, ging es immer, es ging nicht den direkten Weg, sondern es wurde immer lanciert, dass eine Unzufriedenheit im Bereich der Eintracht herrscht. Und das hat dazu geführt, dass Schaaf für sich auch im Endeffekt unzufrieden war, weil er nicht das volle Vertrauen gespürt hat, trotz 43 Punkten, trotz Torschützenkönig Meier, trotz 9. Tabellenplatz, was für die Eintracht im Endeffekt ja eine ordentliche Position ist.
Und dann, ja, nicht nur im Endeffekt, das ist eine ordentliche Position.
Das ist eine ordentliche Position, auf jeden Fall. Und dann aber, dann merkst du, dass er irgendwie auch grummelig ist und nicht nur grummelig, sondern auch, da kommen dann auch ja mehr Missverständnisse und das führt dann auch dazu, dass er dann irgendwie sagt, jetzt schmeiß ich hin. Und wie hat er hingeschmissen? Das kann man bewerten, wie man will, aber dann gibt's dann so eine komische Presseerklärung, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, ja, so total Halbseiten, eigentlich nur Angriffe gegen irgendwie Pressevertreter und so weiter und so fort, aber da steckt halt noch viel mehr dahinter, aber für mich ist es halt auch sehr peinlich, wie die offiziell der Frankfurter Eintracht mit der Personalie Schaaf umgesprungen sind, dass sie nicht mal persönlich angetreten sind und gleich gesagt haben, hier, das ist blöd gelaufen, aber Thomas Schaaf, dass vielleicht ein Thomas Schaaf auch noch da war, eine ordentliche Verabschiedung, das hat mir gefehlt und der ganze Umgang von Eintracht-Seiten mit der Personalie Schaaf war sehr unglücklich und beschreibt wahrscheinlich die Saison mit dem Ex-Werderaner ganz gut.
Mhm. Rückfall in alte Diva-Zeiten, fand ich.
Richtig, richtig. Ja, du wirst mich ja nachher noch mal nach meinem der Saison in einem Tweet fragen. Darauf kommen wir gleich noch mal zurück. Ja.
Lass mal jetzt mal so stehen als kleinen Cliffhanger.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe das ehrlich gesagt dann im Detail nicht mehr nachkonstruiert. Es gab ja Gerüchte, dass Bruno Hübner schon mit Sascha Lewandowski gesprochen hätte über ein mögliches Engagement bei der Eintracht, als Thomas Schaaf noch Trainer war. Hat sich das jetzt als richtig rausgestellt? War das einer der Gründe, warum er gegangen ist? Oder?
Nee, also es wird wortreich dementiert. Aber du weißt ja, was Dementis manchmal für einen Wert im Fußballgeschäft haben. Ich würde da meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Ich gehe davon aus, dass Bruno Hübner das in der Tat nicht getan hat. Ich kann aber oder würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass vielleicht ein Hellmann an Lewandowski herangetreten ist. Hellmann, der die Kontraposition zu Schaaf immer eingenommen hat, auch wenn er das jetzt irgendwie wieder versucht zu verneinen. Er ist auch eigentlich kontra Bruchhagen. Es gab halt diese Position Bruchhagen, Schaaf und Hellmann, Fischer und so weiter als Gegenpole. Und ich gehe da schon davon aus, dass es mehr als nur Gedankenspiele bezüglich Lewandowski waren. Ob er aber jetzt der neue Trainer wird, müssen wir dann sowieso noch sehen. Aber allein, dass es dieses Gerücht gab, hat wahrscheinlich schon für Schaaf gereicht, um weiter damit abzuschließen mit dem Thema Eintracht.
Jetzt hast du dich in deinem Podcast und auch hier im Rasenfunk vor allem darüber echauffiert, dass man diese Möglichkeit, ins internationale Geschäft zu kommen, leichtfertig verspielt hat.
Mhm. Ja.
Und du weißt, dass ich dich sehr gerne habe, sonst würde ich dich nicht in diesen Podcast einladen. Und du weißt wiederum aber auch, dass ich in einem Freundesumkreis aus Frankfurt-Fans gefangen bin.
Du hast deswegen, den Segen.
Deswegen habe ich auf diesen Verein auch immer einen besonderen Blick und werde damit, ob ich das möchte oder nicht, konfrontiert, wie die Fans zur Eintracht stehen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, euch fehlt die Demut komplett in diesem Punkt. Und zwar, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ihr habt verloren vor dieser Saison Sebastian Rode, mhm, Pirmin Schwegler und Sebastian Jung. Das ist für mich so dreimal Kategorie Ich glaube, ein Hörer hat auch geschrieben Tafelsilber, das sehe ich auch so. Und dann spielt ihr eine Saison, in der ihr zum ersten Mal seit einer Weile wieder einen Fußball spielt, den man wirklich sehr gerne zuguckt, in dem ein ganz verschiedene Spieler überraschen. Seferovic, tolle Hinrunde gespielt. Alex Meyer sowieso Fußballgott, wobei wir da nochmal drüber reden müssen, wie das jetzt mit der Torjägerkanone dann doch irgendwie passieren konnte. Irgendwann kam sogar Sonny Kittel wieder und hat gut gespielt. Aigner hat wahnsinnig gut gespielt, Stendera und Zambrano hat auf seine Art und Weise mit seinen Ellenbogen auch gezaubert. Da ist doch ein 9. Platz vollkommen okay, aber alles, was drüber hinausgeht, also findest du denn wirklich, dass euer Kader fürs europäische Geschäft gemacht wäre und ob das nicht eher eine Gefahr wäre, mit einem solchen Kader nach Europa zu kommen?
Also Punkt 1, nein, ich denke nicht, dass er dafür gemacht wäre, aber man muss die Schwächephasen der anderen Mannschaften vielleicht auch einfach mal ausnutzen. Ich meine, ja, es wurde ja schon wortreich über die anderen Schwächephasen von wesentlich höherklassigen Clubs gesprochen. Und da finde ich es halt schade, dass die Eintracht nicht dementsprechend mal reinstechen konnte und selber ihre Chance wittern konnte, um in die internationalen Plätze zu kommen. Das ist halt das, was mich dazu bewegt, dass ich irgendwo auch sage, schade, das war vielleicht so ein bisschen verspielte oder ja verschenkte Saison. Deswegen, ich bin jetzt im Retrospekt auch nicht mehr so wirklich krantelig darüber. Du hast mir ja eben schon aufgezeigt, dass wir die auswärts schwächste Mannschaft waren. Da muss ich dann wirklich sagen, okay, dann haben wir das auch nicht so wirklich verdient. Aber um dem Ganzen mal ein bisschen entgegenzuhalten, natürlich sind Rode, Schwegler und Jung drei absolute Stammspieler gewesen. Blöd nur, dass die in der letzten Saison oder in der vorletzten jetzt auch gar nicht regelmäßig gespielt haben. Und Schwegler war über weite Phasen verletzt und Rode hat eine ganze Serie, ganze Halbserie auch gefehlt. Der Einzige, der immer gespielt hatte, war Jung. Das muss ich sagen. Und für Rode und Schwegler musste da schon Ersatz gefunden werden. Da sind dann teilweise Flum und andere Spieler eingesprungen. Deswegen lasse ich das allein halt einfach nicht gelten. Problem ist halt, dass die Spieler, die herangekommen sind, die Position ersetzen sollten, eine Weile gebraucht haben, was ganz natürlich ist. Wir haben einen Asebe verpflichtet von Nürnberg, der hat eine Weile gebraucht. Der ist, glaube ich, einer der wenigen Spieler gewesen, die erst in der Rückrunde einen deutlichen Aufwärtstrend hatten. Ja. Im Endeffekt muss man sagen, der 9. Platz ist schon okay. Ja. Aber natürlich fehlt uns da vielleicht auch mal so ein bisschen die Demut, aber andererseits finde ich es schön, wenn man nicht immer mit allem zufrieden ist und nicht immer Ja und Amen sagt. Und deswegen brauchst du auch, du hast nämlich viele in unserem Umfeld und das darf durch, sage ich mal, Internetmeinungen, wie vielleicht meinige, nicht verzerrt werden. Du hast viele, die immer mit Platz 9 und 10 eigentlich schon zufrieden sind. Es gab ja auch keine schlechten Stimmen im Stadion. Du musst nur die Balance finden zwischen, da wäre mal mehr möglich gewesen, wir wollen mal mehr, und der großen und weit verbreiteten bruchhagenischen Meinung, ja gut, das ist alles zementiert, Platz 10, Platz 12 ist alles okay. Weißt du, du musst halt auch mal aufrütteln. Wenn du das nicht tust, dann geht's irgendwann auch wieder nach unten. Und natürlich, du hast vollkommen recht, Seferovic, der hat allein 10 Tore in dieser Saison geschossen. Als Neuverpflichtung ist es eine super geile Angelegenheit. Ein eigener 9 Tore, auch richtig gut gespielt. Aber, und das ist halt auch der Punkt, warum ich sage, dass wir eigentlich normalerweise das internationale Geschäft auch sowieso nicht verdient hätten, die Abwehr war halt viel zu schlecht. Ne? Und da kommt es halt auch drauf an.
Okay, gut, aber da habt ihr jetzt auch dann wirklich nicht den, also da habt ihr Beton-Thomas verpflichtet.
Ja, der weiß, wie man Beton anrührt und es alles gleich wieder abbaut anscheinend.
Ja, ja, genau. Ein bisschen habe ich den Eindruck, widerspricht mir einfach, ich habe den Eindruck, dass es innerhalb des Vereins auch diese zwei Lager, die es zwischen den Fans gibt, auch gibt. Und zwar auf der einen Seite, und da würde ich einfach mal den Namen Bruchhagen drüber schreiben, jemand, der quasi den ersten FC Köln des Jahres 2015 möchte. Und dann auf der anderen Seite das andere Lager, das den ersten FC Köln unter Christoph Daum möchte. Vom Ergebnisfaktor her.
Ja, irgendwie, aber irgendwie nichts von beidem haben wir so wirklich, ne? Also ich meine von den Toren und so. Ich denke schon, dass die große Mehrheit der Fans wirklich eigentlich eher auf Bruchhagen Seite ist. Also, aber es macht sich halt eine immer größere Opposition bereit, die halt sagt, ja, Bruchhagens Sicherheitsfußball und auch alles in geordneten Bahnen gefällt uns nicht mehr. Und das ist halt dadurch initiiert worden, durch Stimmen, die selbst aus dem Präsidium kamen. Und Hellmann hatte letztes Jahr, ich meine, das sind keine aktuellen Probleme. Das ist nicht jetzt erst seit diesen 2, 3 Wochen oder ein paar Monaten gekommen, schon im letzten Jahr gab es Diskussionen. Und ich glaube, dadurch, dass es im letzten Jahr schon die Diskussion gab, dass Hellmann gesagt hat, vielleicht müssen wir uns mal ein bisschen nach oben, müssen wir mal nach oben schauen und sollten mal vielleicht über einen Investor nachdenken. Ich glaube, da begannen bei einigen Fans auch die Träumereien. Und auch die Träumereien, die sagen, wir wollen schon jetzt mal international mal wieder was reißen. Weißt du? Ich glaube, dass das irgendwo damit zusammenhängt. Und dass das auch eine Kluft innerhalb der Fan nicht der Fanszene. Ich merke immer noch, dass der Ultrabereich immer noch sehr geeint ist, wenn es darum geht. Aber dass es trotzdem, sage ich mal, bei den gemäßigten Lagern jetzt lautere Stimmen gibt, die sagt, ja, der Bruchhagen, das reicht mir jetzt auch mal, der muss auch langsam mal weg.
Hm. Das kann man ja auch so sehen, aber man muss ja dann auch mit dem Vorwurf leben, wenn dann so ein außenstehender Hansel wie ich kommt und sagt, ey, euch fehlt die Demut. Und das ich erinnere mich halt zum Beispiel noch, ich weiß nicht, zu welchem Punkt der Hinrunde es war, aber ich habe ein Video gesehen vom Blog G-Betreiber, dem Stefan, Nachnamen habe ich gerade vergessen, aber bei Eintracht-Fans braucht man eh nur einen Vornamen. Und da gibt es ja diese Videokolumne auf bei seinem Mutterschiff, Frankfurter Rundschau, glaube ich.
Mhm, genau.
Und da wurde in epischer Länge prognostiziert, dass alles den Bach runtergeht, dass es nur schlechter wird, dass die Eintracht absteigen wird, dass alles schlimm, schlimm, schlimm ist. Und zum Teil hatten die beiden, die da gesprochen haben, hatten auch einen Punkt. Also es war jetzt nicht so, dass das komplett schwarz gemalt wäre. Und das muss man halt ein bisschen sehen. Das ist quasi, das war die zweite Abzweigung, die in dieser Saison drin war. Und ihr habt halt die Abzweigung Richtung Platz 9 genommen. Mhm. Und da muss ich doch eigentlich einen Haken drunter machen. Und jetzt in eurem Podcast haben, glaube ich, alle Involvierten gesagt, dass das eigentlich eine Saison zum Vergessen. Und da denke ich mir, ey, Alex Meyer wurde Torschützenkönig.
Ja.
Also, das ist doch nur zu, also besser wäre nur gewesen, wenn Kayo damals Torschützenkönig geworden wäre. Das wäre die einzige Steigerungsform noch gewesen.
Ja, Kayo, der Mann, der jetzt in der Schweiz kickt für Grasshopper Zürich, immer noch erfolgreich ist. Nee, du hast schon recht. Also, du bist auch dann irgendwann auch in der Spirale, wo du dann alles ein bisschen negativer siehst. Das habe ich auch immer mal wieder, dass ich mich, wenn ich mich mit drei Leuten umgebe, die die gleiche Meinung haben oder wahrscheinlich noch dramatischer als ich, dass wir dann alles total in Grund und Boden reden. Ja, und dann ist es halt, wie es halt bei dieser Videokolumne, die du gesehen hast, bei von Stefan Krieger, Thomas Kirchenstein war wahrscheinlich dabei und Durstewitz, ja, die drei, wenn die sich mal zusammenfinden und mal irgendwie negative Punkte über die Eintracht finden, was sie relativ häufig tun, dann geht das halt auch alles den Bach runter. Dann könntest du auch jetzt schon sagen, okay, weißt du was, wahrscheinlich ist morgen Armageddon und das soll jetzt gar nicht mehr sein. Jetzt esse ich noch den letzten Thunfisch, den ich irgendwo hab, ja, der wahrscheinlich 20 Jahre noch halten würde, aber irgendwie geht's halt jetzt nicht mehr, weil die beschwören das Ende herauf. Natürlich ist es halt so, ja, das ist klar. Aber du hast schon recht. Eigentlich muss man, wenn man allein Meier als Torschützenkönig hat, diese Position, die er behauptet hat, trotz der Tatsache, dass er in den letzten Spielen einfach verletzt war. Ja, das ist auch verrückt. Musst du einfach mal zufrieden sein. Aber warum sage ich, das war eine verlorene Saison? Jetzt sage ich es dir. Weil wir auf fast nichts dauerhaft jetzt aufbauen können, was aus dieser Saison hinterlassen wurde. Beziehungsweise wir haben zwar einen Kader, der jetzt einigermaßen steht, aber der letzte Kick wurde nicht gemacht, dass du sagen kannst, okay, damit kann jetzt ein Trainer wunderbar weiterarbeiten. Mhm. Und das fehlt mir halt. Das ist der einzige Punkt.
Okay, den kann man auch tatsächlich gelten lassen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte die Eintracht immer so ein bisschen als einen Club mit guter Jugendarbeit im Gedächtnis. Also Christoph Preuß, Marcel Heller, Sonny Kittel, Kayo, nicht aus allen wurde was, aber jeder hat so seine eigene Biografie, siehe vor allem Preuß. Glorifiziere ich das jetzt in der Rückschau oder war es tatsächlich so, dass ihr eine gute Jugendarbeit hattet und wie geht's da denn jetzt weiter?
Also ich würde sagen, wir haben eigentlich immer eine gute Jugendarbeit gehabt. Das ist richtig, die hat ihre Ups und Downs gehabt. Wir waren einmal zu blöd und haben Marien als Talent nicht erkannt. Marien, was aber jetzt ein Fall für sich ist, der kommt jetzt bei anderen Vereinen auch nicht mehr so wirklich an. Aber wir haben ein paar Talente nicht gesehen, die wir hatten, die dann zu anderen Clubs gegangen sind. Aber wir haben, ich glaube, das müssten wir mal recherchieren, aber ich gehe davon aus, dass wir von allen Fußballvereinen in der Bundesliga mit die höchste Prozentzahl an Erst-, Zweit- und Drittligaspieler stellen, die bei uns in der Jugend oder bei der Profiabteilung mal, ja, sag ich mal, herangezüchtet wurden. Denn nicht jeder hat den Sprung in die Bundesliga geschafft, aber viele sind jetzt in Darmstadt, sind mit denen aufgestiegen. Marcel Heller zum Beispiel, gut, der war nicht bei uns in der Jugendarbeit, der hat mal da, oder aber auch selbst ein Strohengel, wir haben einen Strohengel damals gehabt, da hat er bei uns zwar kein Schollentor getroffen, ja, der kam damals aber auch aus der Oberliga und ist dann weiter transferiert worden, aber da waren viele da und auch viele sonstige Zweitligaspiele. Ein Mutzel, glaube ich, und auch hier der Mössner, der jetzt bei Nürnberg spielt, in der Innenverteidigung, dort, glaube ich, auch Stamm spielt. Also wir haben da schon viel gemacht. Das Problem ist, dass auf einem hohen Level, auf einem Bundesliga-Niveau leider nicht mehr ganz so viel rüberkommt, bis auf Stendera. Und das, muss ich sagen, ist einer der großen positiven Momente in dieser Saison gewesen, dass zumindest er sich wirklich einen absoluten Stammplatz erkämpft hat. Kittel hast du eben schon angesprochen, das wäre genauso gewesen. Hätte er sich nicht verletzt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ist das mein Highlight in der Saison. Dummerweise kam dann wieder eine großartige Verletzung dazu. Aber du hast schon recht, es ist leider ein bisschen weniger geworden. Wir haben in der letzten Zeit nicht mehr ganz so viele herangeführt. Das hat das Schaf auch noch nicht so endgültig geschafft.
Und hattet ihr nicht auch irgendwelche Pläne, die U23 aufzulösen? Oder?
Ja, die ist auch weg. Die gibt's auch nicht mehr. Ja. Und das ist halt so eine Situation. Ich kann das noch nicht abschließend bewerten. Ich denke, wenn die ist jetzt erst ein Jahr weg. Was wichtig war, dass wir ja unsere U19 in der Bundesliga gehalten haben, durch einen heroischen Akt, sage ich mal, von Alexander Schur, der schon andere Wunderdinge bei der Frankfurter Eintracht möglich gemacht hat. Ich erinnere an einen Aufstieg, den er, ja, so in den Medien wird es immer gesagt, als hätte er alle 6 Tore allein geschossen. Dabei hat er nur 1 geschossen. Die anderen, da war Bakary Diakité großartig beteiligt. An den erinnert sich fast keiner mehr. Ja, aber das ist ein anderer Punkt. Fakt ist, dass er sehr, sehr guter Jugendtrainer ist, in der U19 vor dem fast sicheren Abstieg bewahrt hat. Das ist wichtig, weil so hast du die Brücke zwischen der Bundesliga und der U19 Bundesliga, die auch auf einem relativ hohen Niveau ist. Da ist jetzt die Brücke jetzt nicht ganz so weit, aber stell dir mal vor, wir wären in die zweite Liga abgestiegen, da hätten wir fast keinen mehr gefunden von Jugendspielern aus der Region, die sagen, wir wollen irgendwann mal Profifußball spielen, da brauchen wir dann nicht mehr zur Eintracht. Also das haben wir geschafft. Deswegen würde ich momentan die dramatische Diskussion, sage ich mal, dass der U23-Abschaffung nicht hochstilisieren oder nicht stilisieren, das gibt's nämlich häufig genug, aber das muss man auch abwarten, ob sich das ausgezahlt hat, weil für den finanziellen Aspekt, dass wir jetzt ein paar hunderttausend Euro sparen, denke ich, ist Quatsch.
Gut, und jetzt müssen wir definitiv noch Alex Meyer würdigen, denn
ja,
mir kam das auch generell in der Berichterstattung der Medien zu kurz. Ich meine, ja, der Abstiegskampf war spannend und so weiter und ja, der Torjäger Kanonenkampf war nicht spannend, aber trotzdem muss man das eigentlich würdigen. Ich finde das absolut fantastisch, dass ein Spieler von Eintracht Frankfurt in einer Liga, in der sich alle über die Dominanz der Bayern beschweren, dass der Torschützenkönig wird. Und ich habe als Vorlage dafür eine Hörerfrage von Steinburg. Der fragt, ich frage mich das seit vielen, vielen Jahren, was macht eigentlich Alexander Meyer aus? Was sind dessen Qualitäten? Du siehst ihn doch öfter, also du bist in dem Fall du. Was blieb mir bisher verborgen? Oder hat er einfach einen riesigen Kompromatkoffer gegen alle Defensivspieler der Bundesliga?
Also ich glaube ganz ehrlich, diesen Kompromatkoffer hat er definitiv, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber mal ganz ehrlich, der Junge, der ist und bleibt ein Torphantom. Ne? Den siehst du über die meiste Zeit des Spiels eigentlich nicht. Aber wenn es drauf ankommt, steht er da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Und das macht er wunderbar. Und zudem ist es halt so, Alex Meyer hat auch ein feines Füßchen. Das ist halt auch nicht nur, ja, ich sag mal, kein Dummtreter oder der stolpert das Tor mit dem Knie rein, ja, sondern der hat auch einen wirklich feinen Fuß, auch bei Freistößen und auch, da waren ja auch Dinger dabei von 25, 22 Metern, die er gekonnt reingezirkelt hat. Für ihn ist es wichtig, dass er in einem Club das Vertrauen hat und das hatte er auch immer gestärkt durch Bruchhagen. Nicht zuletzt hat er ihm die Torjägerkanone auch gewidmet, das sagt schon relativ viel aus, ja. Und für mich ist halt aber auch Meyer einer der wenigen Spieler, die sind im zunehmenden Alter nochmal besser geworden. Ich glaube, die Laufarbeit von Meyer in dieser Saison war wesentlich besser als in den letzten Jahren. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist die Zusammenarbeit mit von dir vorhin schon genannten Spielern, Aigner und Seferovic. Aigner und Seferovic zusammen mit Meyer passen wunderbar. Da kommen gute Flanken. Seferovic und Aigner, Meyer haben sich gegenseitig die Tore vorbereitet. Wenn das halt alles so funktioniert, wie es in dieser Saison offensiv geklappt hat, dann springt das bei raus und dann ist ein Meyer halt für mich ehrlich gesagt nicht nur ein Bundesliga-Format, gehobene Bundesliga-Format wäre der 5 Jahre jünger, würde ich schon mal sagen, könnte mal bei der Nationalmannschaft anklopfen. Und das reicht halt leider nicht. Aber es zeigt sich, und das finde ich halt auch für ihn einfach toll. Es war ein Spieler, der in der zweiten Liga, als wir aufgestiegen sind, schon unglaubliche Klasse bewiesen hat. Dann hieß es, der Junge ist zu gut für die zweite, aber zu schlecht für die erste. Seine erste Bundesliga-Aufstiegssaison war dann schon wieder gut. Aber das ist jetzt die Krönung für seine Karriere in einem guten Fußballeralter. Wie er das dann gefeiert hat, freut mich auch. Und du hast vollkommen recht, man kann das nicht hoch genug bewerten. Denn das ist ein Spieler, der Frankfurter Eintracht nach, glaube ich, Anthony Yeboah mal wieder die Torjägerkanone bekommen hat, zeigt ja alleine, wenn ich solche Namen rauskramen muss, wie lange das her ist.
Ja, echt Wahnsinn. Mir ist aufgefallen, dass er einfach sehr, sehr viele Tore nach langen Sprints gemacht hat. Ich glaube, das ist auch so eine wesentliche Stärke von ihm diese Saison gewesen. Also es gab ganz oft Ballgewinn irgendwo im Mittelfeld und da war er schon mit involviert und Schnitt 4 Sekunden später er am gegnerischen Fünfer und drückt ihn über die Linie. Also er hat sich auch wirklich mit allem, was er hatte, reingehauen.
Ja, und das, ich finde es einfach toll, dass das belohnt wird. Du hast doch vollkommen recht. Je mehr ich jetzt darüber rede, desto mehr bekomme ich da Gänsehaut, weil es einfach wirklich so ist. Ich habe den Spieler ja auch schon Ewigkeiten verfolgt. Weißt du, der kam damals vom HSV und du hast schon gemerkt, ja, das ist ein junges Talent und der kann was. Aber dass er sich wirklich zu diesem Spieler etabliert hat, wenn du den heute reden hörst in Interviews, der ist immer noch so ein schüchterner Junge und will auch nicht so viel sagen. Der hat da keinen Bock auf 10.000 Selfies schießen und der muss jetzt auch nicht die neuesten Beats-Kopfhörer tragen, die er jetzt irgendwo in seinem neuen Maserati ablichten lässt. Das ist dem alles egal. Der spielt seinen Schuh runter und der ist einfach froh, dass er in der Bundesliga kickt. Der verdient auch bestimmt ordentlich Geld. Aber das ist ein Spieler, dem nehme ich einfach ab, dass er Bock drauf hat und der mag, der steht auch zur Eintracht. Und das ist ein gesamt, für mich gesamt perfektes Ding und da freue ich mich einfach drüber.
Ja, und er saß ja die ersten Spiele auch noch auf der Bank, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Minimum im ersten Spiel, ich glaube im zweiten Spiel auch noch und hat sich eben nicht hängen lassen, sondern hat er einfach gesagt, ah ja gut Trainer, dann werde ich halt immer in den 5 Minuten, die du mir jetzt pro Spiel gibst, einfach alles geben und dann lief's ja auch.
Ist krass eigentlich, ne? Wenn du dir überlegst, dass er, ich glaube, gerade beim Pokalspiel war er, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, doch, da hat er dann sogar ein Tor gemacht, weil er eingewechselt wurde, aber du hast vollkommen recht, da waren ein paar Spiele dabei. Das war ja auch der Moment, als die Kritik schon bezüglich Scharf angefangen hat, ne? Und da war auch die FR ganz klar dabei und hat gesagt, hier, Alex Meyer ist eigentlich unser bester Mann, warum spielt er nicht, kann doch nicht sein. Vertrag erst im Sommer verlängert und jetzt sitzt er auf der Bank. Da wurde schon, sage ich mal, ein bisschen gezündelt, ne? Aber er ist ein absolut astreiner Sportsmann, der sagt, okay, finde ich jetzt nicht cool, aber ich biete mich so lange an, bis ich gebraucht werde. Und da war er da.
Schon Wahnsinn. Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat 26 Bundesligaspiele gemacht.
Das muss er mal geben. 19 Tore, 26 Bundesligaspiele. Stark.
Schon nicht so schlecht.
Nee, kann man machen. Ja? Hätte ich zu meinen besten Zeiten auch nicht geschafft. Aber egal.
In der F-Jugend. Marvin, ich habe noch eine höhere Frage an dich, die verstehe ich selber nicht. Wer sind die 50 plus 5?
Das verstehe ich auch nicht. kann ich leider, ist nicht böse gemeint, kann ich aber so nichts mit anfangen.
Okay. ich dachte, ich hätte irgendwas nicht mitgekriegt.
Ja, vielleicht habe ich auch irgendwie, nein, ich habe das bestimmt alles mitbekommen, aber ich verstehe es einfach nicht. Kann man gerne nochmal ausführen, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal mit der Person persönlich diskutieren. 50 plus 5 verstehe ich so nicht. Wahrscheinlich spielt er auch auf die Investorsuche von Hellmann an, das kann sein. Aber wer da jetzt der mögliche Investor ist, das wurde nicht weiter belegt und da wurde jetzt auch noch nicht nachgeforscht. Da ist noch so viel im Gange, was jetzt im Sommer noch passiert. Lassen wir da, sage ich mal, die Zukunft auf uns zukommen, würde ich sagen.
Jetzt hast du vorhin schon angekündigt, dein Tweet zur Saison muss Weltklasse sein. Jetzt hau ich
Nein, das ist er nicht. Als ob ich Weltklasse-Tweets schreiben würde. Nee, ich habe nur gedacht, okay, die Saison in einem Tweet, naja, die Diva vom Main erfährt ein jähes Comeback und lässt ihre Anhänger erzittern.
Meine Güte. Schön, das ist. Jetzt habe ich Gänsehaut, Marvin.
Ja, danke. Ja, aber es ist halt im Endeffekt so, ne? Also ich meine, du hast es vorhin angesprochen mit der Diva von Main, die ist jetzt auf allen Ebenen in der Saison selbst, war es nur auf dem Platz, jetzt ist es wieder abseits des Platzes. Ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, ich versuche jetzt immer in diesen ganzen Gesprächsblöcken nicht zu viel zu spekulieren, weil ich das eigentlich nicht machen möchte im Rasenfunk. Aber bei euch ist es jetzt wirklich, wirklich spannend. Also wer wird Trainer? Und ich stelle mir auch die Frage, was macht Bruchhagen? Denn er ist nicht stärker geworden durch die Entwicklung der letzten Tage.
Nee, das ist ganz klar. Du hast vollkommen recht. Also man muss halt festhalten, dass durch den Abgang von Schaaf auch ein HB einfach geschwächt wurde. Ne, weil er war ganz klar der Mann, der zu Schaafs Seite stand. Dadurch hat er jetzt irgendwie auch einen Fürsprecher, sag ich mal, auf beidseitiger Position verloren. Für mich ist es schwierig. Ich will jetzt auch nicht gar nicht so viel mutmaßen. Ich kann mir schon vorstellen, dass an Lewandowski was dran ist. Aber es ist natürlich, der nächste Trainer ist auch eine Richtungsentscheidung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal einen, sag ich mal, Bruchhagen-Trainer gibt. Weißt du, was ich damit meine? Also nicht so, nicht so der ältere Generation. Es war in der vergangenen Saison, gab es ja eigentlich schon, das waren keine Überlegungen mehr. Man war ja schon fast einig damals mit dem Roger Schmidt, der ja dann, das war ja auch schon blöd. Da ist man viel zu früh an die Öffentlichkeit gegangen. Ich glaube, es war auch ein Hellmann, der an die Öffentlichkeit gegangen ist und hat gesagt, ja, wir verhandeln mit Roger Schmidt. Das hat dann Leverkusens Rudi Völler mitbekommen. Der hat gedacht, oh, wir brauchen ja auch einen neuen Trainer. Na, dann fragen wir doch mal beim Roger Schmidt an. Und dann wurde uns der Roger Schmidt weggeschnappt und wir haben dann den Schaaf genommen, was ja vollkommen okay ist, hat leider nicht so funktioniert. Aber jetzt ist es halt so, jetzt wirst du wahrscheinlich keinen HB-Trainer mehr nehmen, um das jetzt mal, ich muss immer ans HB-Männchen denken, wenn ich das sage, aber sondern es wird wahrscheinlich eher einer von der jüngeren Generation. Ich denke, Lewandowski wäre eine Möglichkeit. Andererseits ist er jetzt auch kein Charisma-Monster, ähnlich wie Schaaf, ja. Runjajic würde ich auch nicht aus der Verlosung lassen. Der ist ja zwar noch bei Kaiserslautern, war aber immer schon im Umfeld der Eintracht, wurde da was gerüchtet. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Müssen wir abwarten, aber du hast vollkommen recht. Die Position oder die Besetzung des Trainerpostens wird immens schwierig und auch spannend. Auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man nicht weiß, ob Bruchhagen noch überhaupt diese nächste Saison voll mitmacht. Weil da wird ja auch ein Nachfolger gesucht.
Ja, und dazu kommt einfach grundsätzlich noch der Fakt, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, natürlich ist es vom sportlichen Verlauf her sinnvoll, einen Trainer nach dem 34. Spieltag zu entlassen. Also sich erstmal anzugucken, wo kommen wir am Ende der Saison raus. Aber dem gegenüber steht halt, dass man in der wichtigsten Planungsphase der Saison keine sportliche Führung hat. Und das kommt halt einfach bei euch jetzt auch noch mit dazu. Wenn jetzt ein Umbruchtrainer kommt, also einer dieser jungen Garde, den du da genannt hast, dann würde ich damit verbinden, dass sich auch im Kader ein bisschen was tut. Und da tickt jetzt halt einfach die Zeit. Wir haben jetzt gerade Ende Mai. In dem Moment, wo die Hörer das hier hören, ist definitiv schon Juni. Und dann wird's halt eng. Also eigentlich ist das gerade, wenn man als Verein nicht mit den Millionen um sich werfen kann, um damit einen Spieler zu sich zu verargumentieren, da muss man eigentlich besonders früh planen.
Das ist genau der Punkt. Und das ist halt wirklich ein großes Problem. Ich meine, was die Eintracht gut gemacht hat, ist, dass sie jetzt schon vor Saisonende den Stefan Reinhardt verpflichtet hat im defensiven Mittelfeld. Der kommt ablösefrei von Bayer Leverkusen. Das ist eine sichere Nummer, die wird uns auf jeden Fall helfen. Das ist auch ein solider, ordentlicher Spieler. Das finde ich schon mal ist eine gute Angelegenheit. Aber es ist ja de facto so, dass wir unglaublich viele, ja, das hört jetzt inflationär an, aber es ist so, wir brauchen viel Innenverteidiger. Zambrano wird wahrscheinlich weggehen. Der wird jetzt erst nochmal bei der Copa America, glaube ich, spielen und mal schauen, wie das dann läuft. Es wird ja schon gerüchtet, vielleicht irgendwie zu Werder Bremen, also das wäre aber auch schwachsinnig. Das werden wir sehen. Aber der ist ja ohne Vertrag, das heißt, müssen wir abwarten. Schweizer Konsortium bedient sich seiner Rechte, das heißt, wir müssten mit denen wieder verhandeln. Das gestaltet sich aber als schwierig, also kannst du mit dem nicht planen. Das heißt, du musst eigentlich drei Innenverteidiger holen. Und drei Innenverteidiger zu holen, die eine Klasse ähnlich, wo von denen mindestens einer eine Klasse ähnlich wie Zambrano hat, das ist entweder immens kostspielig oder du bist ein Scouting-Runde. Beides, die Eintracht hat weder unglaublich viel Geld, noch hat sie unglaublich tolle Scouts, also wird es schwierig. Und da musst du natürlich früh sein. War die Eintracht jetzt anscheinend nicht. Ich sehe da auch mit großer Skepsis der ganzen Sache entgegen, rate aber nur dazu, dass die Eintracht sich wieder ihrer früheren Werte besinnt und nochmal wieder in die Zweitliga guckt. Das hatte ich ja auch schon mal letztens mal angesprochen. Da gab es ein paar Spiele. Dummerweise werden die mittlerweile alle von Red Bull aufgekauft. Ja, Rasenball meine ich, sorry. Ja, Rasenball. Aber die ganzen FCK-Spieler, Jean Zimmer und so, das sind alles gute Leute. Vielleicht würde ich auch von Paderborn den Hünemeier nehmen. Aber du musst auf jeden Fall, und das ist der Punkt, den du verstärken musst, die Innenverteidigung massiv stärken. Und je länger das halt mit der Trainersuche dauert, desto schwieriger wird's halt, weil du weißt nicht, welchen Innenverteidiger-Typ der Trainer will. Das ist natürlich schon problematisch.
Definitiv. Wir dürfen gespannt sein, was nächste Saison kommt. Ein Kommentator in unserem Vorbereitungsdokument prophezeit euch schon den Abstiegskampf. Was aber auch Kleiner Seitenhieb an unsere Hörer. Das hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Eier zu schreiben. Prognose meinerseits und dann nicht den Namen noch dahinter zu setzen. aber sehen wir mal drüber hinweg. Aber auch vor diesem Hintergrund, Marvin, appelliere ich nochmal an dich. Ärger dich nicht über das verpasste internationale Geschäft. Ich weiß, dass ihr in Europa auch immer, auch von den Fans her, immer eine tolle Figur macht. Ich meine, dieses Auswärtsspiel in Bordeaux, sensationell. Aber ich sehe echt eine schwierige Saison auf euch zukommen und da braucht ihr die Europa League nicht noch am Hintern, weil was dann passiert ist, dass ihr da dann 1-0 gewinnt und dann aber das entscheidende Spiel in der Bundesliga wieder abschenkt.
Ja, das ist natürlich, du hast vollkommen recht, ja, aber es ist halt immer so, es ist sehr emotional, die internationale Geschäft ist gerade für das Frankfurter Publikum einfach ein absoluter, ja, ein Himmelsritt, um es mal so zu sagen, das wird dann von allen auch euphorisch mitgenommen. Ich erinnere an die massenhaften Fahrten nach Baku, ja, welcher Mensch fährt freiwillig nach Baku zum Auswärtsspiel? Ich weiß, da waren auch viele Dortmunder dabei, die ganzen Jungs, die uns jetzt hier zuhören, die waren ja auch schon mit BVB in Baku, ja, aber viele Eintracht-Fans sind da auch, haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das zeichnet halt auch so einen Verein wie die Eintracht einfach aus. Aber es ist ganz klar, wir haben einige Stellen zu besetzen, Innenverteidigung. Wenn wir die nicht adäquat besetzen, dann sieht es noch schwieriger aus. Allein in der Bundesliga, da brauchst du das europäische Geschäft nicht. Auf rationaler Ebene kann ich es verstehen. Auf der emotionalen sieht es halt immer ein bisschen anders aus.
Ach Mensch, da hätte man echt bei Schaf bleiben können, weil da bleiben die Abwehrprobleme, aber es wird einfach gelöst, indem man vorne mit 80 Tore schießt.
Ja, genau. Wie das halt ist, ne? Wie viel haben wir? 56 Tore geschossen und 62 kassiert, ne? Ja, das ist alt. Was war das? Ich glaube, beim letzten Podcast habe ich es gesagt, Lusttempel-Waldstadion, ja, irgendwie ist es halt auch so, ne? Also ich meine, am besten Entertainment-Zuschlag noch bezahlen, ja, dann können wir wahrscheinlich nächsten Innenverteidiger holen bei den Spielen, die es in der letzten Saison gab. Aber naja. So ist es.
Marvin, bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Stimmt, das hätte ich fast vergessen, weil wir über Europa League und so weiter geredet haben. Da sind mir ja hervorragende Choreos von euch im Gedächtnis, weil ihr auch immer sehr schön Silberelemente einsetzt. Ist denn diese Lichtshow-Choreo, die ihr in dieser Saison gemacht habt, darf es die nochmal geben? Weil ich erinnere mich damals gelesen zu haben, dass die nur als Sondergenehmigung von der DFL genehmigt wurde, weil es als, ich glaube, Lichtshow tatsächlich dann angekündigt wurde und nicht als Choreo. Weißt du da was?
Ja, die dürfte es in diesem Maße auch wieder geben. Das ist kein Problem. Es dauert halt, bis das mal wieder gemacht wird, aber verboten wäre das auf gar keinen Fall. Und zwar hat zwar die DFL da Probleme mit gehabt, aber die Stadt Frankfurt hat gesagt, dass es okay ist und auch die Beauftragten des Stadions selbst haben das durchgewunken. Ich glaube auch die Polizei hat damit kein Problem gehabt und die hat sich dementsprechend halt auch durchgesetzt. Also das heißt, wir könnten sowas im ähnlichen Maße wieder machen, auch weil der Ablauf dahingehend ja äußerst friedlich war und es lief ja sehr kontrolliert ab und da gab es keine Zwischenfälle. Insofern, das könnte mal irgendwann wieder gemacht werden. Das machen wir dann vielleicht. Eigentlich wäre das eine ganz gute Idee, um Alex Meyer nochmal zu huldigen. So A, und das machen wir dann AMFG, also Alex Meyer Fußballgott 14. Das könnten wir eigentlich zum Beginn der nächsten Saison nochmal machen. Hätten wir gleich einen guten Einstieg.
Eben. Besser wird's dann nicht mehr.
Ich merke, der kreative Think Tank der Fußballfans ist hier schon wieder aktiv.
Ja, absolut. Ja, vor allem, was ich damals an dieser Choreo so toll fand, also ich muss es noch kurz erklären für die Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, aber es wurde eben auf den Rängen mit Choreo-Plättchen das Wort, ich glaube, Eintracht oder Frankfurt gebildet. Ich glaube, Eintracht und dann standen auf zwischen Tor und Tribünen standen 3D geformte Buchstaben und innerhalb der Buchstaben waren, ich glaube, LEDs und die haben dann so geblinkt, dass es eben aussah wie Pyro-Effekte. Und das fand ich ultra gut, weil ich finde auch, die Lichteffekte von Pyro sind gut, aber die Dinger sind scheiße gefährlich. Deswegen finde ich es toll, wenn man so ein Substrat findet.
Ja, ich denke, das war doch einfach eine
Substitut, meine ich.
Ja, Substitut. Das hättest du dich jetzt nicht darauf hingewiesen, wäre das keinem aufgefallen. Nein, das war eine richtig gute Alternative. So hast du es kontrolliert einfach abgezündet und es sah einfach mega toll aus. Ich meine, das war ja schon, war ursprünglich schon geplant, glaube ich, gegen Bordeaux war das. Und da wurde es aber untersagt und jetzt hat man das auf nationaler Ebene nochmal hinbekommen. Tolle Angelegenheit, Eintracht und dann Frankfurt so schön und es hat keinem geschadet, es gab keine Zwischenfälle und es lief alles kontrolliert ab. So könnten wir das öfter machen.
Absolut. Marvin, fällt dir noch irgendetwas ein, was du zu der zurückliegenden Eintracht-Frankfurt-Saison loswerden möchtest?
Nee, eigentlich nicht mehr viel, außer dass ich mir wünschen würde, dass es keine großartigen Querelen mehr gibt. Ich habe jetzt schon wieder genug Diva in den letzten Wochen erlebt. Ich muss auch sagen, ich habe es immer ganz gern, wenn alles menschlich und auch einigermaßen stilvoll abläuft, ja, auch bei der Eintracht. Und das war mir jetzt schon ein bisschen zu stillos, der ganze Abgang mit Schaf, der wurde zu wenig gewürdigt, weil ich meine, man hat nicht immer Glück mit dem Trainer oder das funktioniert nicht immer, aber das kann man auch alles anders handhaben. Ich hoffe, dass es niveauvoll bleibt und dass die Eintracht irgendwie einfach einen ganz guten Trainer findet, der zu uns passt und dass wir, wenn wir nächste Saison wieder auf dem 9. Platz landen, dann sage ich auch nicht, ist alles scheiße. Ich gelobe Besserung und Demut.
Ich werde es kritisch überprüfen, Marvin.
Das glaube ich.
Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast bei Twitter als @marv2.0 und die 2 und die 0 sind als Ziffern geschrieben. Vielen Dank, Marvin.
Immer gerne. Hat mich gefreut. Viel Erfolg noch.
Dankeschön. Und wir machen weiter mit den nächsten Vereinen. Wir sprechen über folgende Vereine: Werder Bremen, Mainz 05 und den ersten FC aus Köln und damit über die Tabellenplätze 10 bis 12 in der Abschlusstabelle der Saison 2014-2015. Ihr hört immer noch den Rasenfunk. Es ist ein Wunder und eine Ehre. Vielen Dank dafür. Und ihr hört diese wunderbaren Gäste. Einmal Sebastian vom hervorragenden Werder Bremen-Blog Wer et Blanc. Hallo Sebastian.
Moin moin.
Außerdem mit dabei Mara Braun. Sie schreibt auf wortpiratin.de, hat auch Bücher veröffentlicht, unter anderem auch zum FSV Mainz 05. Schön, dass du mit dabei bist, Mara.
Ich freue mich.
Und auch mit dabei, nicht zum ersten Mal im Rasenfunk, Ralf Friedrichs vom FC-Stammtisch. Hallo Ralf.
Hallo aus Köln.
Standesgemäß, sage ich mal.
Gerade was Verein, ne?
Ja, aber den 11. Platz haben wir, hello.
Ja, stimmt, aber man muss ja noch Ziele haben.
Das ist sehr schön, dass ihr mich gleich daran erinnert, warum ich euch beide in eine Schalte gepackt habe. Aber beginnen wollen wir mit Werder Bremen, denn Sebastian hat den Vorteil, dass wir nach Tabellenposition in der Abschlusstabelle vorgehen. Und da steht Werder vor Mainz und Köln mit 43 Punkten.
Richtig.
Da frage ich mich, Sebastian, unter dem Strich, wie bewertet man so eine Saison?
Sportlich jetzt erstmal, meinst du, ne?
Ja, gerne sportlich. Oder wolltest du nach Frisuren bewerten?
Können wir später machen, wenn Zeit bleibt. Nee, sportlich gerne erstmal. Schwierig tatsächlich, die Saison zu bewerten, weil für Bremen war das so eine extrem zweigeteilte Saison durch den Trainerwechsel. Mhm. Und jetzt mit ein paar Tagen Abstand zum Saisonende, würde ich sagen, ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach im grünen Bereich. Also wir haben das offizielle Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz, halt ganz knapp verfehlt. Und das ist das, was Clemens Fritz, unser Kapitän, vor Saisonbeginn prognostiziert hat oder in Aussicht gestellt hatte. Und von der Vereinsleitung wurde ein nächster Entwicklungsschritt versprochen für Werder Bremen und den haben wir auf jeden Fall im Laufe der Saison gesehen. Und ich würde sagen, Platz 10 vor der Saison hätte ich sofort blind unterschrieben und genommen. Mhm.
Du hast den Trainerwechsel schon angesprochen und das ist ja wirklich das Ding, dass eure Saison zweigeteilt war. Lass uns noch kurz auf den furchtbaren Beginn unter Robin Dick zu sprechen kommen.
Ja.
In den ersten 9 Spielen 4 Unentschieden und ansonsten nur verloren.
Ja.
Und zwar formschöne Niederlagen wie 2-4 in Augsburg, 3-0 gegen Schalke, 6-0 bei den Bayern. Kannst du kurz nochmal versuchen, auch wenn es weh tut, dich hineinzuversetzen?
Ist nett, dass du es nochmal sagst,
ja. Ja, in diesen Saisonbeginn. Was kam da alles zusammen, dass es so schief ging? Weil es lag ja wohl nicht nur am Trainer.
Ist wirklich extrem schwer zu sagen, gerade jetzt auch mit dem Abstand zu dem Saisonbeginn. Also wenn man sich anschaut, dass es tatsächlich einfach 4 Punkte aus 9 Spielen waren und viel schlimmer vielleicht auch tatsächlich das Torverhältnis, ne? Also dass auf 10 geschossene 23 Gegentore kamen, lag extrem viel im Argen. Und es damals herrschte in Bremen große Ratlosigkeit, woran das gelegen haben mag. Häufig wurde dem Kader die Bundesliga-Reife abgesprochen, was die neuere Geschichte irgendwie ad absurdum geführt hat, weil nach dem Trainerwechsel ist im Kader nicht viel geschehen. Viel wurde in Bremen dann mit Psychologie argumentiert, dass einfach tatsächlich irgendwie die Luft raus war bei den Spielern die Luft raus war, bei dem Trainerteam Ratlosigkeit herrschte und das alles kulminierte dann ja tatsächlich am 9. Spieltag bei der Partie gegen Köln, wo man dem Trainer und den Spielern auf dem Platz diese Ratlosigkeit ansehen konnte. Da war ein extrem unglückliches Spiel vorweggegangen gegen Bayern, das Werder 6-0 verloren hatte und überhaupt gar keine Torchance gezählt worden ist. Ich glaube, das erste Mal seit Bundesliga-Beginn. Und als es nicht schlimmer kommen konnte, kam dieses Spiel gegen Köln zu Hause, in dem Robin Dutt am Ende die Mannschaft angewiesen hat, lange Bälle nach vorne zu spielen. Und das war so der Offenbarungseid, dass es keine spielerischen Möglichkeiten mehr gab. Schwere Frage. Ich hab keine Antwort darauf, was da am Ende schiefgelaufen ist.
Das Interessante ist, ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Schlusskonferenz nach dem dritten Spieltag aufgezeichnet und da auch einen Werder-Fan eingeladen. Das war nach dem 3:3 bei Bayer Leverkusen. Und da erinnere ich mich noch an das Zitat, das er gesagt hat, eigentlich macht das total Spaß, weil endlich ist mal wieder was los und wir kommen auch mal wieder zurück, weil bei Leverkusen wart ihr zurückgelegen und habt dann das 3:3 noch erreicht. Also lag das dann nur an den Ergebnissen, dass das so gekippt ist, die Stimmung auch?
Dafür bin ich am Ende natürlich auch nicht nah genug dran an der Mannschaft oder an dem Verein. Es ist schwer zu sagen. Es ist so, dass es auf jeden Fall ja auch seit Jahren klassische Probleme bei Werder Bremen gibt. So, das alles voran halt irgendwie die Verteidigung, die unter Thomas Schaaf schon ein Problem war und die hohe Zahl der Gegentore. Und das ist einfach kontinuierlich ein Problem geblieben. Und was Robin Dutt versucht hat, oder vielleicht nochmal zwei Schritte zurück, was man Robin Dutt auf jeden Fall zugutehalten muss, auch heute noch, ist, dass er die Mannschaft fit gemacht hat. Also ein ziemlich hohes Niveau körperlicher Fitness erreicht hat, auf der dann nach dem Trainerwechsel auch Viktor Skripnik und sein Team aufbauen konnte. Was nicht funktioniert hat, und das scheint mir bei Werder Bremen auch ein chronisches Problem zu sein, ist halt proaktiv einen Spielaufbau zu konzipieren. Also das hat auch bei Robin Dutt funktioniert, wenn die Mannschaft kontern konnte, wenn man es auf Umschaltspiel setzen konnte. Aber immer dann, wenn die Mannschaft gefordert war, die Regie selbst in die Hand zu nehmen, kam da erschreckend wenig. Das ist ein Problem, das sich in verminderter Form auch bis zum Saisonende durchgezogen hat.
Gut, und dann kam der Trainerwechsel, der mich damals, also nicht, dass ihr gewechselt habt, hat mich überrascht, sondern die Wahl mit Viktor Skripnik und dann Co-Trainer Thorsten Finks und gleich noch Marco Bode in den Aufsichtsrat. Also ihr habt einmal feucht durchgewischt und einfach alte quasi aus dem Werder-Museum einfach so ein kleines Best-of genommen und die Leute in Führungspositionen gesetzt. Was hat denn Skripnik dann anders gemacht als Robin Dutt?
Was er zuerst einmal anders gemacht hat, ist das, was viele Spieler hinterher zu Protokoll gegeben haben, ist, dass er an so einen Werder-Pathos appelliert hat. Das heißt, er ist selber als Teil dieser legendären Doublemannschaft von 2004 zu den Spielern gegangen und hat gesagt, ihr müsst stolz darauf sein, für Werder Bremen zu spielen. Ihr seid Teil eines großen, ehrwürdigen Vereins und traut euch einfach, Fußball zu spielen. Und das ist etwas, ich habe Viktor Skripnik in seiner Zeit bei den Jugendmannschaften hin und wieder beobachten können, also vor allem in der U17 und in der U23. Und was Skripnik auf jeden Fall zu eigen ist, ist das, was man an der Weser gemeinhin die Werder-Philosophie nennt. Also, dass man einen grundsätzlich offensiven Fußball spielt, dass der natürlich mit der Raute gespielt wird, also einem 4-4-2, dass er seine Spieler ermutigt, irgendwie ein schnelles Kurzpassspiel zu initiieren. Und das hat er auf jeden Fall in spielgestaltender Form bei der U17 und bei der U23 unter Beweis gestellt, dass er das beherrscht. Und auch in den ersten Schritten, nachdem er dann zum Cheftrainer befördert worden ist, versucht er, der ersten Mannschaft beizubringen.
Aber das heißt, es gibt gar keine großen Schrauben, sondern es ist eher so ein subjektives, ein Gefühl, das er der Mannschaft auferlegt hat.
Also schwer zu sagen. Für mich ist es ist erst einmal ein Gefühl, dass man einer Mannschaft, die total verunsichert war, ein neues Selbstbewusstsein oder ein Selbstwertgefühl vermittelt und sie wirklich dazu anhält, auch spielerisch zu agieren, was am Ende unter Robin Dutt halt nicht mehr gelingen mochte. Und dass sie dann im Zuge der ersten Spiele, es gab dann diesen Pokalsieg gegen Illertissen, was nun ein relativ grässliches Spiel gewesen ist, aber es war ein erstes Erfolgserlebnis. Und die addierten sich dann und dann geriet die Mannschaft in so eine Art Flow, in so einen Spielflow, der dann halt einfach zu Selbstsicherheit führte, die man dann auch auf dem Platz erkennen konnte.
Mhm. Wobei Illertissen war noch unter Dutt, du meinst wahrscheinlich gegen Chemnitz in der
zweiten. Gegen Chemnitz, Entschuldigung, habe ich ja. Illertissen gesagt, ne? Ja, das war Chemnitz.
Gut, ihr habt dann auch tatsächlich ja einige Spiele gewonnen. Ich erinnere mich noch in Mainz relativ glücklich zu Hause gegen Stuttgart.
Daran erinnere ich mich auch. Ja.
Da stimmst du mir zu bei der Erinnerung, oder?
Das war eins der schlimmsten Spiele, die ich diese Saison gesehen habe, ja.
Was aber zeigt, dass du auch auf hohem Niveau jammerst, liebe Mara.
Ja, das mag wohl sein, aber da kommen wir dann später vielleicht noch dazu, dass für mich schon auch, es gibt so zwei entscheidende Heimspiele für so gewisse Dinge, die dann auch zu der ersten Trainerentlassung da führten und das Bremen-Spiel und in der Hinrunde und dann in der Rückrunde das gegen die Hertha. Übrigens beide direkt nach dem Trainerwechsel. Mhm. Das, keine guten Momente im Stadion.
Paul Dardai gefiel das.
Ja, Mara Braun gefiel das nicht.
Wenig überraschend. Ja. Aber gut, lasst uns noch mal kurz über Werder reden, bevor wir dann ausführlich zu Mainz kommen.
Na klar.
Also, ihr habt dann ein paar Spiele gewonnen, Sebastian. Mhm. Aber wenn man mal nüchtern draufschaut, war das Ende der Hinrunde trotzdem, also der Verein war in akuter Gefahr. Ihr konntet zwar das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund gewinnen, das war vielleicht auch ein entscheidender Sieg, aber trotzdem seid ihr ja auf Platz 16, glaube ich, in die Rückrunde gestartet.
Ich würde sagen, dass in diesem Spiel gegen Dortmund, ich meine, da hat Werder Bremen großes Glück gehabt, dass Dortmund wirklich irgendwie so auf dem Tiefpunkt ihrer Saisonform nach Bremen kam. Das war aber vielleicht das alles entscheidende Spiel. Das ist ja auch eine von euren Standardfragen, ne? Mhm. Die ihr uns aufgetragen habt, uns darüber Gedanken zu machen, an welches Spiel wir uns besonders gerne erinnern. Und ich würde da tatsächlich den 17. Spieltag auch ins Feld führen, weil das ein Spiel war, das erst einmal hat es total früh ein Tor gegeben, was auch gar nicht so selbstverständlich für uns ist. Das war Selke. Ich weiß nicht, in der dritten, vierten Minute des Spiels. Und das hat dazu geführt, dass Bremen einfach mit einem nicht völlig am Boden zerstört in die Winterpause gehen konnte und in die Saisonvorbereitung gehen konnte. Und vielleicht mystifiziert man das im Nachhinein ein bisschen oder glorifiziert das auch. Ist für mich jetzt natürlich total schwer, das von dem zu trennen, was dann nach Ende der Winterpause geschehen ist. Aber ich würde sagen, dieses Spiel stand halt so auf Messerschneide für den weiteren Verlauf der Saison. Und dass Werder dort nicht abgerutscht ist auf den letzten Platz, dass man nicht mit einer Niederlage in die Winterpause gegangen ist, sondern dass man es geschafft hat, dann auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund, unabhängig von der Form, mit einem Erfolg in die Winterpause hineinzugehen, ist extrem entscheidend gewesen. Mhm.
Naja, es war damals das Duell vom 17. gegen den 16. Also tabellarisch einfach wichtig. Gut, und dann kommt wahrscheinlich der Teil der Saison, über den du jetzt total gerne mit mir redest, nämlich der Auftakt in die Rückrunde. Und ich weiß noch, dadurch, dass wir jetzt diesen Rasenfunk machen seit dieser Saison und ich eigentlich wöchentlich mit Gästen über den Bundesligaspieltag geredet habe, weiß ich noch, wie sich so langsam, es fing an mit einem Augenreiben, es fing an mit einem anerkennenden, es ging weiter mit einem anerkennenden Nicken und dann waren die Leute auf einmal nur noch vollkommen hingerissen, alle Gäste von diesem Lauf, den ihr da gestartet habt. Es waren, ich glaube, 6 Siege in Folge oder 5 Siege in Folge zu Beginn der Rückrunde. Und da habt ihr euch aus dem Abstiegskampf verabschiedet und es ging von Platz 18 am 16. Spieltag hoch bis dann auf den 8. am 20. Spieltag. Wie hast du diese Zeit erlebt? Seid ihr vielleicht, habt ihr da vielleicht auch einfach einen Vorteil daraus gezogen, dass andere Mannschaften noch nicht so ganz wieder in der Rückrunde angekommen waren?
Würde ich definitiv so sagen. Ja, auf jeden Fall. In Bremen selbst war es natürlich ein Wahnsinn, weil dann auch diese ganze Skripnik-Folklore aufsetzen konnte.
Der Skripnik.
Und der Skripniker, genau, und was es da nicht alles gab, wo wir ja auch selber nicht völlig unbeteiligt dran gewesen sind. Aber de facto waren da viele Spiele dabei, die auch wirklich knapp waren. Also wo man im Nachhinein sagen muss, dass die standen auch auf Messerschneide, aber Werder hat dann in den entscheidenden Spielen halt die Coolness besessen, so ein Spiel auch zu machen und über die Zeit zu bringen. De facto, also ich muss, um das jetzt einfach mal, um beide Hälften zusammenzubringen, so die ersten 9 Spieltage unter Robin Dutt und dann den Beginn der Rückrunde, ich muss mich halt immer so in der Retrospektive dazu zwingen, das nicht diesem Schwarz-Weiß-Deutungsschema zu sehr anheimzufallen. Das, also auch wenn ich zurückdenke an die ersten Folgen, auch gerade bei euch im Rasenfunk, wenn Prognosen gestellt wurden, mit wem wird man die Saison, also wer wird die Saison als Absteiger beenden? Da war Bremen auf jeden Fall ein regelmäßiger Aspirant. Und als dann diese Siegesserie losging, diese 5 Spiele nach der Winterpause, wurde in Bremen das erste Mal seit vielen Jahren wieder vom Europapokal gesungen in der Kurve. Und das fühlte sich total surreal an. Diese Vorstellung, dass man ein paar Wochen vorher auf dem letzten Platz gestanden hat und mittendrin im Abstiegskampf steckte. Und dass 5 Wochen nach Ende der Winterpause auf einmal der Europapokal ein ernstzunehmendes Ziel werden sollte.
Ist das eine Gefahr der durch Skripnik und der Spielweise entfachten Euphorie oder überbewerte ich das da?
Was ist eine Gefahr?
Dass dann eben vom Europapokal geträumt wird und man hatte schon den Eindruck, dass Teile des Stadions vergessen hatten, aus welchen Tabellenregionen man eigentlich kam.
Ich würde das auch viel weniger Werdersleistung zu rechnen, dass der Kampf um Europapokalplätze irgendwie realistisch wurde, sondern vielmehr der Schwäche der Konkurrenz. Also ich glaube, wir haben allesamt eine verrückte Saison erlebt. In Bremen vielleicht noch ein bisschen verrückter als ohnehin schon. Aber unter normalen Umständen hätte Werder sich mit so einer Saison nicht für Europa qualifiziert. Und deswegen, glaube ich, ist diese Gefahr bestenfalls eine relative.
Und wenn man jetzt ein Fazit zieht, was ist dann dein Tweet zur Saison?
Ich hätte es tatsächlich in unserem Team Victor Hashtag ausgedrückt, den wir so aus Spaß geprägt haben, nachdem diese Siegesserie so in Gang geriet. Aber tatsächlich ist, würde ich sagen, ist zwischen Schwarz und Weiß ist immer auch noch Platz für ein bisschen Grün-Weiß. Ich habe spontan ausgedacht. Nein, aber dieses Schwarz-Weiß-Schema fand ich wirklich extrem anstrengend über die gesamte Saison. Das vom Abstiegskandidaten zum Europapokal Aspiranten, das war ein zu schneller Schritt, einfach auch so, um diese Signale der Saison verarbeiten zu können. Ich glaube, das ist eine Gefahr gar nicht so sehr für den Verein. Ich glaube, dass im Verein die Möglichkeit sehr realistisch eingeschätzt wurde von der Führung, von den Spielern. Und dass im Stadion dann bei entsprechend gutem Wetter und vielen Siegen, die eine Euphorie in Gang geht, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar und klar. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber diese Euphorie unter den Fans wäre auch noch ein Punkt gewesen, den ich gerne ansprechen wollte. Wie kannst du mir denn als jemanden, der nicht in Bremen im Stadion war, beschreiben, wie hat sich die Stimmung da verwandelt? Denn mir ist eben einfach nur sehr positiv aufgefallen, welche tolle Stimmung ihr in den Heimspielen hattet, in der Rückrunde und auch schon gegen Ende hin der Hinrunde. Und zum Beispiel dieses entscheidende Spiel gegen den FC, wo Werder verloren hat mit 1-0 und Robin Dutt entlassen wurde, das war, wenn ich es richtig sehe, auch das erste ausverkaufte Heimspiel der Saison. Also irgendwie ist da ja so ein bisschen pathetisch gesprochen ein Ruck durch die Werder-Fanszene gegangen.
Na, ganz grundsätzlich ist die Werder-Fanszene natürlich eher eine besonders großartige Fanszene. wo Pfiffe gegen die Mannschaft oder so etwas, was man aus anderen Stadien kennt, wirklich extrem selten sind. Wenn ich da an die letzte Saison, also jetzt die vorletzte Saison zurückdenke, das Auswärtsspiel in Leverkusen zum Beispiel, wo einfach auch eine Mannschaft noch eine Stunde nach Abpfiff gefeiert wird. Ich glaube, das ist schon etwas relativ Besonderes. Das ist auch etwas, was die Spieler wissen, was der Verein weiß. Trotz alledem dürstete die Kurve natürlich oder das gesamte Stadion nach irgendeinem Erfolgserlebnis. Und das dann just unter Skripnik und dann in diesem Flow der 5 gewonnenen Spiele so etwas auch mathematisch möglich wurde, was man vorher für undenkbar gehalten hat, das hat dann halt einfach nochmal diese Kräfte und dieses Potenzial potentiert. Wo man gerade, Entschuldigung, ich noch einen Satz hinterher, wo man sich gerade in Bremen damit abgefunden hatte, so eine neue Art der Bescheidenheit zu akzeptieren und der Demut nach nach dem Fortgang von Thomas Schaaf und der Tatsache, dass man nicht mehr Champions League spielte, nicht mehr Euroleague spielte, nicht mehr große Stars verpflichten kann, dass man halt diese finanziellen Probleme hatte, das war wirklich ein riesiger Berg von Widrigkeiten, dem der Verein in den letzten Jahren ausgesetzt war. Und da tat das einfach gut. Das war dann so Balsam für die geschundene Werder-Seele.
Und wie geht es jetzt weiter? Also man kann ja festhalten, prägende Figuren in eurem Spiel waren die Santo, Junusovic und Selke. Und zum Teil wissen wir schon, was da passieren wird. Bei Davy Selke wissen wir, er wird zu RB Leipzig wechseln. Ein Thema für sich. Junusovic hat seinen Vertrag verlängert. Was macht die Santo?
Schwer zu sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es überhaupt gar nicht sagen. Es würde mich nicht wundern, wenn es aus heiterem Himmel tatsächlich eine Vertragsverlängerung gäbe. Es würde mich auch über die Maße freuen. Das muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Realistisch, also ich meine, ich bin so Berufspessimist. Ich gehe davon aus, dass die Santo verkauft werden wird. Weil der jetzt zurzeit auch schon in Argentinien und dass es ein relativ hohes Angebot geben wird für ihn. Und Bremen in der aktuellen Situation, gerade finanzieller Konsolidierung, ihn dann verkaufen wird. Alles andere würde mich total überraschen.
Gut, einen neuen Stürmer habt ihr ja auch schon für die kommende Saison verpflichtet, Anthony Uca. Wie stehst du seiner Verpflichtung gegenüber?
Ich glaube, Uca wurde verpflichtet als Ersatz, also als 1:1 Ersatz für Selke. Ich kann mir auch vorstellen, dass er als Selke-Ersatz, so als klassischer Strafraumstürmer, gut funktionieren kann. Für den Fall, dass Di Santo tatsächlich den Verein verlässt, würde Uca, glaube ich, nicht ausreichen. Also wäre es mir, bräuchte man einen weiteren Stürmer, der ein spielerisches Potenzial hat, wofür Uca nun ja nicht berühmt ist, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber wenn man sich einfach mal anschaut, ich meine, du hast Selke jetzt vielleicht mal rausgeklammert, aber wenn man sich gerade Slatko Junusovic anschaut, den du eben ja genannt hast, Und Franco Di Santo, die haben waren zusammen halt an 36 von 50 geschossenen Toren bei Werder Bremen beteiligt, ne? Entweder durch selbst geschossene Tore oder durch Vorlagen. Das sind fast 3/4 unserer Tore gewesen. Das ist auf jeden Fall meine Hausmarke und es wird nicht einfach sein, das dort auch zu ersetzen.
Und das ist ja, würde ich sagen, nicht eure einzige Baustelle, denn gleichzeitig kann man festhalten, mit 65 kassierten Toren, schlechteste Abwehr der Liga zusammen mit SC Paderborn. Okay, da sind ein paar Dutt-Tore dabei, aber auch danach seid ihr mir jetzt zumindest nicht als Bollwerk aufgefallen.
Nee, das ist das klassische Werder-Problem, die Verteidigungsbaustelle. Insbesondere haben wir dann Probleme noch auf der Linksverteidigerposition, wo Santiago Garcia lange Zeit verletzt war und auch in dieser Saison nicht die Form der letzten Saison erreichen konnte. Da hatte ich wirklich irgendwie, war ich guter Dinge, dass diese Dauerbaustelle vielleicht geschlossen werden könnte. Konnte da dann aber nicht anschließen an die Leistung aus der Vorsaison. Und dann ist Yannick Sternberg aus der Jugendmannschaft berufen worden. Und hat ein paar solide Spiele gemacht. Ist aber auch ein Spieler, wo ich jetzt nach Ende der Saison sagen würde, den als ersten Linksverteidiger zu setzen, ist auf jeden Fall auch wäre ein Wagnis. Also das ist jemand, der vielleicht Spielpraxis, aber ich vermute, der wird nochmal verliehen werden. Vielleicht in die zweite Liga, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln.
Und dann haben wir noch die Frage bekommen, ich zitiere, ich habe irgendwie den Überblick verloren. Wer steht nächste Saison bei euch im Tor? Und wie sind deine Erwartungen diesbezüglich? Kläre den Hörer bitte auf.
Ohne da jetzt irgendwie allzu sehr in die Gerüchteküche vorstoßen soll, ich meine, Felix Wiedwald ist verpflichtet worden. Das heißt, ein alter Bremer kommt zurück an die Weser. Und de facto sind es im Moment Wiedwald und Raphael Wolf. Wobei das Schicksal Raphael Wolfs in den Sternen steht, würde ich sagen. Bin mir nicht sicher, dass der klaglos es akzeptiert, eine weitere Saison als Nummer 2 gesetzt zu sein. So in Bremer Foren wird derzeit über Bürki viel gesprochen, aber ich will da jetzt auch irgendwie gar kein Wasser auf die Spekulationsmühlen gießen. Ich gehe davon aus, dass Felix Wiedwald in der kommenden Saison unsere Nummer 1 ist und freue mich darauf auch tatsächlich sehr.
Wer waren denn für dich so die positiven und negativen Überraschungen dieser Saison?
Ja, die positive Überraschung ist ganz klar das, was nach der Winterpause geschehen ist. Also die Tatsache, ne, diese Siegesserie, allein die Tatsache, dass man sich relativ früh aus irgendwelchen Abstiegsrechenspielen heraushalten konnte. Trotz der Tatsache, dass ich da immer sehr pessimistisch bin, wenn es um Klassenerhalt geht und ich gerade auch bei euch im Rasenfunk das eine oder andere Mal gehört habe, ja, Werder ist aus dem Gröbsten raus, die müssen sich keine Sorgen mehr machen. Habe ich beim Hören jedes Mal gedacht, schauen wir mal. So optimistisch wäre ich noch nicht, aber nach und nach wurde das dann ja auch Wirklichkeit. Dass man gesehen hat, dass alle anderen sich wirklich noch dämlicher angestellt haben im Abstiegskampf und dass man dann halt in irgendwie Teil des Mittelfelds geworden ist. Das war für mich auf jeden Fall die positivste Überraschung, dass man die letzten Spiele ins Weserstadion fahren konnte und tatsächlich das erste Mal seit vielen Jahren entspannt Fußball gucken konnte.
Und was lernen wir daraus? Man sollte nie den Rasenfunk anzweifeln. Ich habe noch eine sehr schöne Hörerfrage von dich, wieder von Sternburg. Der hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich zitiere, mein Eindruck in den letzten Jahren war, dass der HSV als quasi negatives Role Model extrem viel Druck von der Vereinsführung von Werder genommen hat, weil man eben nicht teure, ehemals sehr gute Spiele verpflichtet hat und am Ende mit einem wohl sehr preisgünstigen Kader doch wieder vor dem HSV landete. Ohne diesen HSV wäre es bei Werder wohl deutlich ungemütlicher geworden. Teilst du diese Einschätzung und hast du schon Blumen nach Stellingen geschickt? Oder möchtest du auch mal Adler verpflichten?
Nein, nein und vielleicht. Also von hinten nach vorne. Ich möchte auf jeden Fall nicht Arthur verpflichten, ganz abgesehen davon, dass ich nicht in der Position bin, das zu tun. Ich habe keine Blumen nach Stellingen geschickt. Da müsste auch schon wirklich mehr passieren. Und ob es ohne den HSV schwieriger gewesen wäre für Werder, auf einem Tabellenplatz bestimmt. Aber im Großen und Ganzen, nee.
Ihr habt euch schon selber daraus gezogen. Wobei ich mich schon erinnern kann, dass Werder im Vergleich zum HSV immer schlechter eingeschätzt wurde von den Gästen in der Schlussphase.
Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also der Rasenfunk hat doch nicht immer recht, ha?
Ja, vielleicht müsste man da doch manchmal zweifeln. Vielleicht einfach immer an allem zweifeln, was die Gäste sagen, aber immer alles glauben, was ich sage. Vielleicht können wir uns darauf einigen, ich weiß nicht. Ich erwarte Feedback in den Kommentaren zu dieser Folge. Ja, Sebastian, irgendwie eine merkwürdige Saison. Und das drückt sich irgendwie, finde ich, auch im Tabellenplatz aus. 10. Platz, vollkommen okay. 50-65 Tore, dadurch, dass ihr Werder Bremen seid, auch irgendwie okay. Bei jedem anderen würde ich sagen, Alarmglocken an. Aber du hast ja selber schon recht nüchtern gesagt, naja, ist halt so. Da will man dann auch nicht widersprechen. Was sind denn jetzt, du kannst ja jetzt nicht für den Verein komplett sprechen, auch wenn ich hier immer jeden mit als Verein quasi anspreche. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die nächste Saison? Womit wärst du zufrieden?
Man tendiert dann ja dazu, jetzt irgendwie in so Tabellenrechenspiele zu kommen, ne? Irgendwie eine Position. Das finde ich ist gar nicht so wichtig, weil es für mich am Ende jetzt auch keinen Unterschied gemacht hat, ob man auf dem 10. Platz landet, auf dem 9. Platz oder auf dem 8. oder auf dem 12. Ich habe halt so ein paar Wünsche an die Entwicklung des Vereins. Wenn man sich so diesen großen Umbruch anschaut, den Werder erlebt hat in den letzten Jahren, und die ersten zaghaften Zeichen, jetzt insbesondere nach dem Trainerwechsel, wünsche ich mir, dass da diese Entwicklung konsequent fortgeführt wird. Dass man versucht, ein Konzept zu bekommen für den eigenen Spielaufbau. Weil das war das, was ich auch unter Skripnik immer noch gesehen habe, ne? Dass man nach wie vor relativ reaktiv auf dem Platz ist. Dass es schwer ist, das Spiel selber in die Hand zu nehmen, dass man versucht, irgendwie in ein Pressing zu kommen, aber dass sobald man auf Gegner traf, die das Heft auch selber nicht in die Hand genommen haben, dass dann extrem schwierig war für Werder, Punkte aus diesen Spielen zu holen. Und dafür, gerade auch jetzt, wo das Transferfenster aufgeht, ich wünsche mir, dass wir einen spielstarken Sechser bekommen, der das wäre so meine Wunschverpflichtung für die kommende Saison. Da haben wir im Moment Philipp Bargfrede und Felix Groß, die beide tolle Typen sind, gar keine Frage. Aber Dreh- und Angelpunkt für den Spielaufbau ist bekanntlich das defensive Mittelfeld. Und daran hapert es Werder seit langer Zeit. Mhm. Und das ist so mein persönlicher Wunsch, dass man da arbeitet, dass man da vielleicht eine geschickte Verpflichtung verkünden kann im Laufe der Sommerpause. Und dass man dann diesen Offensivfußball konsequent weitergeht. Mit einer etwas gestärkteren Defensive.
Etwas gestärkteren.
Ja, man muss bescheiden sein, was Defensive bei Bremen angeht, ja.
Offensichtlich.
Definitiv.
Sebastian, vielen Dank für diese Einschätzung. Da können wir nahtlos anschließen zu Mara. Die
aber eine... jetzt nicht über die wackelige Defensive, oder?
Nein. Ihr habt jetzt 47 Gegentore bei 45 geschossenen Toren. Da kann man nicht motzen. Davon träumt der Werder-Film, aber wahrscheinlich nur in einem Albtraum, weil er seinen Verein sonst nicht wiedererkennen würde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Mara, ihr hattet auch so eine zweigeteilte Saison, die was auch wieder mit einem Trainerwechsel zusammenhing.
Echt? Ich würde ja sagen, wir hatten mindestens eine dreigeteilte Saison.
Ah, sehr gut. Dann kannst du mir gleich noch den zweiten Bruch sagen. Lass mal von vorne beginnen. Es war die erste Saison nach Thomas Tuchel. Das vergisst man, finde ich, fast immer so ein bisschen.
Die meint's ja nicht, aber ja, auch so Sportberichterstattung habe ich das teilweise auch so ein bisschen vermisst. die Beschäftigung damit, dass wir da einen Trainerwechsel hatten.
Es aber ist ja ein kaltes, schnelllebiges Schwarz-Weiß-Geschäft, ja, dieser Fußballjournalismus. Gut, also es ging gleich gut los, in Anführungszeichen. Aus dem DFB-Pokal gegen Chemnitz im Elfmeterschießen und in der Europa-League-Qualifikation gegen Tripolis. Ja. Da dachte man schon, oh je. Und dann war aber der Start trotzdem eigentlich okay. Am 8. Spieltag wart ihr Tabellendritter. Wo ist denn dann der Bruch gekommen in der Saison, in dieser Phase der Saison? Kann man das festmachen?
Ja, das, wenn ich wüsste. Also die Sache mit dem Saisonstart, was ich meinte mit der Dreiteilung, ist tatsächlich, dass man ja eben diese Saison vor der Saison hatte mit den beiden Pokalgeschichten und dann eben den sehr guten Saisonstart. Ich habe ehrlich gesagt die Panik, die nach dem Doppelpokal aufgekommen ist, teilweise, die auch so eher von außen, glaube ich, herangetragen wurde, fast nicht so nachvollziehen können, weil natürlich ist es nicht schön, wenn einem sowas passiert. Andererseits muss man halt auch sagen, also zum einen sind wir damals auch sehr wohl unter Tuchel, als wir da den 5. Platz vor ein paar Jahren hatten, auch direkt rausgeflogen in der Europa League. Also es ist jetzt nicht so, dass der Jüllmann das für Mainz 05 erfunden hat, dass man sich da direkt irgendwie wieder verabschiedet. Und auch Pokal aus DFB-Pokal gegen extrem unterklassige Mannschaften haben in Mainz eigentlich eine gute Tradition. Wobei man ja sagen muss, dass dieses Pokalspiel gegen Chemnitz eigentlich der Knaller war, ja. Also ich meine, das ging ja in die Verlängerung und 120 Minuten und 5-5 und so weiter und was das für ein Hin und Her war. Eigentlich willst du genau solche Pokalspiele ja sehen. Nur willst du sie natürlich am Ende dann im Elfmeterschießen bitte nicht verlieren, sondern gewinnen, wenn es geht. Also von daher gesehen habe ich das nicht als so dramatisch empfunden. Dieser Start in die Saison war sensationell und ja auch eigentlich so tatsächlich nicht zu erwarten, fand ich. Weil was man auch so ein bisschen vergisst, finde ich, ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber bei den Fragen, die die Hörer stellen konnten, war auch einer, der irgendwas meinte von wegen, bei Mainz 05 gibt's immer nicht so große Brüche durch Spielerwechsel zu Beginn der Saison, wo ich ein bisschen lachen musste, weil also gerade vor dieser Saison gab's bei uns, fand ich, halt schon einen Bruch, beispielsweise dadurch, dass eben ein Choupo-Moting weggegangen ist oder dass eben ein Müller weggegangen ist und dass man dann eben so sehr, sehr früh schon loslegen musste in Europa und einfach bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Möglichkeiten hatte, die adäquat zu ersetzen. So, und dann war eben der Start eigentlich sehr, sehr gut. Und was die Frage nach dem Bruch angeht, lässt sich die, finde ich, schwierig beantworten. Also die Frage ist zum einen, inwiefern ist es tatsächlich ein Bruch mehr als einer in den Ergebnissen? Also natürlich sind die am Ende entscheidend, aber die Spielweise, da denke ich mal, gab es gar nicht mal so sehr einen Bruch. Was auf jeden Fall mit reinspielt für mich, ist die Hofmann-Verletzung, weil der auf jeden Fall zu Beginn der Hinrunde ein sehr entscheidender Spieler war und der ja dann ausgefallen ist und wir hatten dann auch generell noch so ein bisschen Verletzungspech, das hat sich dann so kumuliert und dass du dann, also als Mainz 05 nach 8 Saisonspielen mal als erstes Spiel verlierst und dann auch noch in Wolfsburg. Okay, das passiert uns witzigerweise als Mainz jetzt nicht so häufig, aber das an sich ist jetzt noch nicht irgendwie so dramatisch. Danach kam dieses, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Heimspiel gegen Bremen, was ja auch wirklich sehr, sehr unglücklich verloren gegangen ist. Also da gab es den Elfmeter, der ja noch, den der Karius ja sogar noch gehalten hat und dann hat aber die Santo, war das, ne, im Nachschuss den noch verwandelt und dann gehst du 1-1 in die Pause und dann macht der wirklich halt also dieses Kunsttor nach der Pause. Und was ich nicht verstanden habe dann in dieser Phase war, ich hatte das Gefühl, dass insgesamt für Mainzer Verhältnisse sich diese Unruhe sehr schnell ausgebreitet hat, die man sonst von uns nicht kannte. Und da, glaube ich, wirkte halt tatsächlich der Trainerwechsel vor der Saison mit rein. Und also abschließend dann vielleicht mal zu dieser ersten Frage, habe ich das Gefühl, genau da ist dann nämlich auch der Punkt, durch den sehr guten Saisonstart war dann so der Trainerwechsel in der Wahrnehmung schon vollkommen irgendwie rausgefallen. Aber der hat sich vielleicht erst mit so einer gewissen Verzögerung dann irgendwie doch ja bemerkbar gemacht, wenn man das so sagen kann. Mhm.
Wie stehst du denn dann jetzt im Nachhinein der Entlassung von Julmann entgegen? Wie
ja, das ne, also wenn man das so sagen kann, für mich war diese Saison emotional eine sehr ungewöhnliche, ja, weil die ging im Prinzip ja schon los am letzten Spieltag der Vorsaison, als man plötzlich eben mit diesem Tuchel-Abgang konfrontiert war und da gab's für mich ein Stück weit, jetzt mal so ganz aus der emotionalen Fansicht gesprochen, so ein bisschen ein Bruch so in der Wahrnehmung, ja, wie Dinge zu einem gewissen Punkt kommuniziert werden, wie da mit Themen irgendwie so umgegangen wird. Also so, auch, ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass unser Präsident, der so in vielen anderen Belangen sehr hoch geschätzt ist bei mir, sich auch jetzt ein Jahr später noch hinsetzt und bei jedem Interview irgendwie sagt, wie der Tuchel uns verraten hat und so weiter. Und das in einem Geschäft, wo also Trainerentlassungen das Normalste der Welt sind, ein Trainer aber umgekehrt nicht einen Verein verlassen darf, es sei denn, er ist Jürgen Klopp, weil bei dem offensichtlich alles irgendwie funktioniert. Und alles super finden, aber also sprich, das hat mich so ein bisschen irritiert und so ähnlich war es dann auch bei der Jülmund-Entlassung, weil vom Zeitpunkt her hat sich das extrem komisch angefühlt. Also wir hatten natürlich dann zum Ende der Hinrunde diese Phase, in der man einfach sagen muss, also auch rein von den Ergebnissen her lief's halt natürlich nicht. Man hatte Spiele wie beispielsweise auf Schalke, wo wir eigentlich also wirklich nicht schlecht waren und wo man das Gefühl hatte, die sind technisch super eingestellt und so und wo man dann aber halt trotzdem komplett untergeht. Also weil in Mainz hat's eigentlich nicht so eine Tradition, hoch zu verlieren und 1-4 ist jetzt verglichen mit einem 0-6 der Bremer, weil wir es vorhin vom Jammern auf einem hohen Niveau hatten, bei den Bayern natürlich immer noch nicht hoch, ja, aber trotzdem, also muss es ja jetzt mal platt gesagt nicht sein oder dass man dann eben vor allen Dingen auch anfängt, gegen Mannschaften zu verlieren, die eigentlich in der ganzen Saison deutlich schlechter sind, also wie zum Beispiel in Hamburg, ja, oder solche Geschichten und dann hatten wir aber eigentlich zum Abschluss der Hinrunde dieses Spiel gegen Bayern München, was also sowas von sensationell war und wo man ja eigentlich wirklich auch bis kurz vor Schluss gedacht hat, man nimmt einen Punkt mit und dann ist man mit einem total guten Gefühl, fand ich, und mit so diesem, ja, wir machen jetzt mal alle Pause und dann gucken wir mal, verändert man vielleicht auf der einen oder anderen Position noch ein bisschen was und dann gehen wir irgendwie zurück in die Rückrunde und dann ist dieser Rückrundenauftakt und natürlich ist das in Anführungszeichen nur der SC Paderborn, aber in der Hinrunde hatten die ja gut mitgespielt, also dass man die jetzt irgendwie zu Hause da 5-0 abklatscht, war jetzt irgendwie so auch nicht zu erwarten. Okay, dann spielt man irgendwie unentschieden in Hannover. Und dann hast du aber halt eben so ein Bruchspiel gegen die Hertha.
Das ist das zweite Spiel, was du vorhin schon angesprochen hast.
Genau, wo also auch wieder eine Mannschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich also völlig irgendwie sich einen zurechtgegurkt hat, dann plötzlich nach dem Trainerwechsel da ankommt und irgendwie man dann Frings auch im Vorfeld ja die Mannschaft noch richtig heiß gemacht hat und gesagt hat, wie er irgendwie auf was für Arten und Weisen er den Mainz dann irgendwie so wehtun will und du stehst eigentlich in diesem Stadion und denkst dir, also Pustekuchen, wenn hier jemand wem wehtut, dann sollten das doch eigentlich wir sein. Und dann hat Karius in dem Spiel, ist der dann mit der roten Karte vom Platz geflogen und dann lief das eigentlich auf eine ganz ähnliche Art und Weise von meinem Empfinden her unglücklich wie dieses Werder-Spiel. Und dann verlierst du plötzlich zu Hause 0-2 gegen die Hertha und dann ist sofort auch diese leicht panische Stimmung wieder da und ich hatte das Gefühl, es gab schon auch, ja, vielleicht in gewissen Fanlagern dann eine Tendenz, schneller unzufrieden mit Dingen zu sein, als vielleicht in vorangegangenen Jahren. Das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, aber ja, und das, dann kam eben dieses Auswärtsspiel in Dortmund und das war ja dann eben das letzte Spiel unter Jülmen. Da sind wir ja sogar in Führung gegangen und haben es dann aber halt eben doch verloren. Und dann,
das ist ja auch gar nicht so schlecht gespielt. Also das 4-2 hört sich sehr deutlich an, aber ich weiß nur, ihr seid da mit einem 4-3-3 reingegangen und da hatte Dortmund das Glück, was es in ganz vielen Spielen vorher nicht hatte.
Genau, also ich muss auch sagen, dass ich dieses Spiel eigentlich als ein von uns relativ gutes wahrgenommen habe, auch wenn man es dann halt eben leider verloren hat. Und dann ist ja Heidel so abgetaucht, was man von ihm eben in der Form eigentlich nicht kennt. Und dann ging das natürlich hier auch so sehr schnell in der Presse los, dass es hieß, okay, also das ist jetzt das Zeichen dafür, dass der Trainer entlassen wird. Und ich habe mich total kaputt gelacht. Also ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Und als dann tatsächlich dieses Schweigen immer länger wurde und dann, was tatsächlich für Mainz ja bislang auch nicht besonders typisch war, so einzelne Medien so ganz offensichtlich gewisse Infos halt vorab hatten und dann gab es mal hier irgendwie eine Meldung und mal da ein Artikelchen und dann war plötzlich tatsächlich der Trainer weg. Also ich habe mich damit total schwer getan und das ist vielleicht keine Beurteilung, die jetzt also spreche ich mich zumindest nicht davon frei, dass diese Beurteilung auch wiederum eine gewisse emotionale Komponente hat. Aber ich hatte halt das Gefühl, Jüllmann hatte auf jeden Fall ein Stück weit auch Pech mit gewissen Gegebenheiten, wie beispielsweise eben so einer Hofmann-Verletzung. Und womit ich mich schwer getan habe bei dieser ganzen Trainerentlassungsgeschichte war, dass ich den Eindruck hatte, ein anderer Trainer wäre in derselben Situation bei Mainz 05 so schnell wahrscheinlich nicht weg gewesen, zumindest eben nicht in den letzten Jahren, wo man die wunderschöne und natürlich komfortable Tradition hatte, dass man immer mit so einem Glücksgriff aus den eigenen Reihen weitergemacht hat. Und es gab ja auch vor der Saison eben also schon die Überlegung direkt mit dem Martin Schmidt. Und ich glaube, hätte man vor der Saison, denn jetzt mal sehr hypothetisch gesprochen, aber mein Gefühl war immer, hätte man vor der Saison Martin Schmidt zum Trainer gemacht und der hätte bis zu diesem Zeitpunkt in der Saison dieselben Ergebnisse eingefahren, hätte man den sicher nicht entlassen. Also sprich, da muss es auch auf jeden Fall dann noch eine Ebene neben der sportlichen oder unter oder über der sportlichen gegeben haben, was so die Kommunikation miteinander angeht, wo irgendwas einfach nicht funktioniert hat. Sonst hätte man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt das so nicht gemacht. Und wenn es diese Ebene so gab, dann ist es in der Konsequenz wahrscheinlich sicher richtig. Aber es war natürlich also so aus Mainzer Sicht super ungewöhnlich, plötzlich innerhalb von einem halben Jahr quasi mit dem dritten Trainer auf der Bank zu sitzen. Also das war so eine Form von Abnutzung.
An dieser Stelle können wir Gelächter von jedem HSV-Hörer einfügen.
Ja, oder auch von etlichen anderen Vereinen, natürlich. Also das ist, muss man ja wirklich sagen, das ist ja das absolute Paradies einfach gewesen, die letzten Jahre für einen Mainzer. Und von daher gesehen war das schon also sehr ungewöhnlich, diese Saison. Und ich bin mal gespannt, wirklich gespannt und auch durchaus im positiven Sinn, aber ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich dann jetzt nächste Saison entwickelt. Ich bin sehr neugierig. Ich bin auch ein bisschen platt jetzt irgendwie und freue mich, dass man mal eine Pause hat, aber ich freue mich dann auch, wenn es wieder losgeht.
Das ist uns, glaube ich, allen gemein. Dass man alle beim letzten Schlusspfiff des letzten Spiels lehnt man sich zurück und denkt sich, ach Gott sei Dank. Und am nächsten Morgen steht man sich auf und denkt sich, so, wen holen wir für die neue Saison? dafür ist man einfach Fußballfan. Mhm. Aber gut, ich fand zwei Punkte ganz interessant, die du gesagt hast. Zum einen das, was man jetzt nur vermuten kann, dass da auch in der internen Kommunikation etwas nicht gestimmt hat, weil diesen Gedanken hatte ich auch, denn ich kenne keinen Verein, der so konsequent darauf achtet, dass der Trainer in der internen Kommunikation auch zum Profil passt. Und Exhibit A dafür ist für mich die Entlassung von Björn Andersen damals, euer Aufstiegstrainer, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, den ihr vor Saisonbeginn entlassen habt. Und Heidel hat das damals begründet mit dem Gefühl, wir hatten das Gefühl, sein Führungsstil passt nicht zum Verein. Und so kam ja dann Thomas Tuchel zu euch, wenn ich das gerade richtig alles im Kopf
habe. Also so kam er dann in die erste Mannschaft hoch. Ne? Also das war genau auch so eine Geschichte mit einem Pokal aus. Dann wurde eben ein, zwei Tage später dann direkt die Trainerentlassung bekannt gemacht. Und auch da muss man sagen, hat man natürlich zu diesem Zeitpunkt schon auch das Gefühl gehabt und ist ja dann, wie du sagst, auch von Heidel so kommuniziert worden. Da hat es sowieso schon irgendwo gehakt. Da waren gewisse Gedanken also sowieso schon so in den Köpfen von speziell halt Heidel eben am Wandern. Und dann hat dieser, also weil ja das dann damals ein bisschen so dargestellt wurde, als hätte Mainz 05 den Trainer jetzt entlassen wegen des Pokal aus. Und also das kann man jetzt so sicherlich nicht sagen, sondern das war dann vermutlich eher so der Tropfen, der eben das Fass zum Überlaufen gebracht hat, was intern eben sich sowieso schon gefüllt hat. Mhm.
Ja, und das stimmt. Den zweiten Punkt, ich habe mich so ein bisschen versucht zurückzuerinnern an so das Ende der Hinrunde gerade. Und ich finde schon, dass man Hjulmand den Vorwurf machen kann, dass er Mainz nicht mehr hat spielen lassen, wie Mainz eigentlich immer gespielt hat. Also so wie es bei Werder vollkommen normal ist, dass man hinten halt 60 bis 120 Tore fängt pro Saison. Gibt es bei Mainz die DNA, dass ein 0-1 im eigenen Stadion überhaupt kein Grund dafür ist, aufzuhören, mit allen Mann nach vorne zu gehen und einfach alles zu versuchen. Und das hat in vielen Spielen gefehlt. Ihr habt auch, die Punktebilanz war gar nicht so furchtbar, wenn man sich das mal anguckt. Da waren immer wieder Unentschieden mit dabei, zum Teil gegen deutlich bessere Gegner.
Ja, und wir haben nicht so oft verloren, ne? Wir haben halt sehr viel Unentschieden gespielt und auch leider eben nicht so oft gewonnen. Also ja.
Genau, und das hat sich aber dann ja allerdings doch wieder beim Wechsel zu Martin Schmidt dann verändert. Also da habt ihr zwar auch noch zum Teil ganz schön auf die Mütze bekommen, ergebnistechnisch, aber die Spielart war einfach eine komplett andere.
Das stimmt. Und das ist ja auch tatsächlich der Vorwurf, den man Hjulmand im Prinzip gemacht hat. Also dass das eben hieß, zum einen hat man das Gefühl, mit der Art, wie er Fußball spielen lässt, bekommt man einfach sowas wie einen Abstiegskampf nicht in den Griff. Und zu dem Zeitpunkt, also ging es dann sicherlich tatsächlich bei der Entscheidung auch darum, sich für einen möglichen Abstiegskampf, egal jetzt, ob der eine gewisse Phase dauert oder tatsächlich, was ja dann zum Glück nicht der Fall war, bis ganz zum Ende der Saison, also irgendwie zu wappnen und bereit zu machen. Und wenn es so ist, wie das dann im Nachhinein ja kolportiert wurde teilweise, dass es dann eben auch im Gespräch offensichtlich vielleicht irgendwie nicht möglich war, jemanden davon zu überzeugen, da dann spielerisch vielleicht die ein oder andere Stellschraube zu drehen, dann ist das sicherlich problematisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich so denkt, also als Hjulmand kam, habe ich mich gefreut und dachte, oh fein, wir kriegen jetzt irgendwie den zweiten Favre der Bundesliga. Also jemand, der so schon so ein sehr starker für mich also Konzepttrainer-Typ ist, der eben so sein Modell hat und der dieses Modell natürlich dann mit einer neuen Mannschaft erstmal entwickeln muss. Und was ich mich immer gefragt habe, also man spricht ja auch vorher miteinander, davon gehe ich zumindest mal aus, bevor man einen Trainer verpflichtet und das wird sicherlich auch so gewesen sein und dann tauscht man sich ja auch darüber aus, das ist mein Konzept und das ist irgendwie das, was wir an Spielern haben und das ist das, was wir uns so vorstellen und hier und da können wir noch irgendwie was machen und das, wo man dann hinterher so das Gefühl hatte, wo es nicht passt, habe ich nie verstanden, warum das nicht, also viel früher dann klar war, warum ergibt sich sowas dann erst im Verlauf von so einer Saison. Also weil wenn diese Dinge, die Art und Weise, wie ein Trainer spielen lassen möchte und ein Verein nicht zusammenpassen, dann müsste das doch eigentlich nach dem ersten Gespräch klar sein. Also das ist das, wo ich immer so ein bisschen dran hängen geblieben bin, was mir irgendwie nicht klar geworden ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, also es ist in Mainz schon, glaube ich, eine besondere Kommunikation auch immer so untereinander bei den Handelnden oder beziehungsweise vielleicht ist das auch was jeder für seinen Verein so wahrnimmt, aber natürlich ist es so, dass wenn man so eng zusammenarbeitet und auch so, ich unterstelle mal vertrauensvoll, wie das bei uns im Verein, glaube ich, schon der Fall ist, dann muss es einfach auch passen. Und vielleicht ist dieses, dass so der Funke menschlich dauerhaft irgendwie brennt, dann einfach manchmal auch wichtiger. Also von daher gesehen, muss man so eine Entscheidung dann vielleicht manchmal einfach auch treffen und sich denken, was ja sowieso eigentlich gut ist in so einer Position, mir doch wurscht, ob das jetzt irgendwie die Frau im S-Block versteht.
Ich hatte in dieser Saison zum ersten Mal den Eindruck, dass die Stimmung unter den Fans nachhaltig ein bisschen gekippt ist. Also ich kann mich an Pfiffe im eigenen Stadion erinnern. Das ist nichts, womit ich das Publikum von Mainz 05 bisher in Verbindung gebracht habe. Wie war denn die Stimmung unter den Fans und wie ist sie jetzt?
Also Pfiffe könnte ich jetzt scherzenderweise sagen. Wir haben ja in Mainz schon so ein bisschen das Problem, dass bei vielen Spielen in sämtlichen Blöcken auch Gästefans sind, würde ich einfach mal behaupten. Wenn da irgendwas an Pfiffen kam, dann waren das nicht wir, sondern dann waren das die versteckten Gästefans.
Ja, klar, das ist wie bei der FIFA. Genau. Hat auch nichts gemacht.
mein Eindruck ist, auch da ist immer ein bisschen schwierig, das auf den einen Punkt irgendwie runterzubrechen. Aber ich glaube tatsächlich, dass letzte Saison die Stimmung teilweise schon nicht so gut war. Damals auch zum Teil zwischen, ich sag mal, Fans und Verein. Also wo es mal so diese ganze Diskussion gab, welche Fans machen welche Stimmung. Und ich sag mal, man macht irgendwie plötzlich so eine Unterhaltung auf, wie welcher Fan ist wie wichtig für einen Verein. Und jeder ist irgendwie der Meinung, auch so aus Fansicht, er selbst ist der Wichtigste. Der eine meint, er ist am wichtigsten, weil er am lautesten brüllt. Der andere meint, er ist am wichtigsten, weil er die teuersten Karten kauft. Und dann ist das teilweise so ein bisschen unglücklich so in der Kommunikation gelaufen. Und die Tuchel-Geschichte auch nochmal zurückgegriffen, aber die anderen Kollegen haben ja nicht oft genug nach hinten geschaut. Ich schaue gerne nochmal sogar bis in die letzte Saison zurück, also in die vorletzte dann jetzt schon.
Vorbildlich.
Ja. Die Tuchel-Faszination für mich war ja so ein bisschen, es gab unglaublich viele Fans, die mit Tuchel über all diese Jahre nicht warm geworden sind. Deswegen, also bewundere ich auch wirklich seine innere Ruhe, dass er jetzt nach Dortmund geht und da dann zum zweiten Mal ja nicht nur von seinem Können, sondern eben auch emotional Leute da sind, wo sie erwarten, dass er das jetzt irgendwie fortführt, was Klopp macht, und das wird er da genauso wenig machen wie in Mainz. Und das wird sicherlich nicht einfach, würde ich mal vermuten. Und in Mainz gab es eben viele, viele Fans, die mit ihm nie so richtig warm geworden sind und die ihn jetzt mal überspitzt gesagt nur toleriert haben, weil er halt eben die entsprechenden Ergebnisse gebracht hat. Und so ähnlich war das dann eben auch, also mit dem Abschließen auf dem Europaplatzrang. Und als er dann aber weg war, gab es wiederum sehr viele, die sehr schnell in so eine mit Tuchel war alles besser Nostalgie irgendwie verfallen sind, die ich irgendwie dann wiederum auch nicht verstehen konnte. Von daher gesehen war die Stimmung also meines Erachtens eben schon in der Saison vor dieser teilweise sehr seltsam, und jetzt in der Saison, du hast die Spielweise unter Jürgen vorhin angesprochen, man hat schon so das ein oder andere Mal, ich sag mal, im Blog irgendwie Leute um sich rum sagen hören, dass sie demnächst sich ein Kissen irgendwie mitbringen, falls sie zwischendurch mal kurz einschlafen. Also es hatte teilweise halt einfach auch nicht so sehr viel Mitreißendes, muss man ehrlicherweise sagen, wie Fußball gespielt wurde. Und das hat die Stimmung dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen, so, ja, ich sag mal, wie so ein kollektives Wegdösen irgendwie. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich nicht die Einzige bin, die eben so ihre Irritationsphasen hatten mit dem, wie diese Saison so von der Führung und so weiter gelaufen sind. Auch das hat sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auf die Stimmung ausgewirkt. Es ist aber auf jeden Fall eine Besserung spürbar dadurch, dass das, wie die Vereinsführung aus meiner Sicht jetzt kommuniziert mit dem neuen Trainer und mit diesem, wir revidieren da quasi eine Fehlentscheidung und wir kehren so, weil das ist ja eigentlich, also aus meiner Sicht die Außenkommunikation, wir kehren zurück zum erfolgreichen Modell der Mainzer Jahre. Also wir haben jetzt eben doch wieder jemanden aus unseren eigenen Reihen und wir haben wieder jemanden, der die Seitenlinie auf und ab rennt und springt und der da irgendwie Kilometer macht und Kalorien verbrennt. Und der, also man muss ja sagen, der Schmidt ist als Typ auch total authentisch, ja. Ja, und wenn der irgendwie Interviews gibt, man nimmt dem das alles so ab. Insofern, was das angeht, ist er sicherlich auch noch näher an seinem, also dann Vorgänger sogar, Klopp, als jetzt an
Tuchel. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Also
ja, bitte.
Er würde sehr gut zu Borussia Dortmund passen. Und damit weiß man ja, er wird bei euch Erfolg haben.
Ja, ich wünsche es mir sehr. Ich bin mal gespannt. Also, aber um die Frage zu der Stimmung abzuschließen, ich habe da gedacht in Bezug auf die Soto-Geschichte. Also der Soto ist natürlich ein absoluter Herzensspieler in Mainz und niemand wünscht dem irgendwie was Schlechtes. Aber tatsächlich, diese Geschichte mit dieser Soto-Verletzung war fast nochmal was irgendwie so dieses eine Zusammenrücken zum Ende der Saison hin irgendwie von allen angestoßen hat, was, glaube ich, sonst dieser Saison so ein bisschen gefehlt hätte. Insofern, es hätte jetzt bei Gott nicht so eine schlimme Geschichte sein müssen, aber irgend so einen Moment haben wir, glaube ich, noch gebraucht zum Ausgang der Saison hin und das hat uns jetzt tatsächlich, bitte mich dann nicht missverstehen, aber so diese Verletzung und auch die Reaktion dann vom Verein mit dem Vertragsangebot und so weiter beschert. Also insofern denke ich, darauf kann man auf jeden Fall gut dann nach der Pause wieder aufbauen, stimmungsmäßig.
Ja, definitiv das Verhalten des Vereins, das man erwartet hat und nicht eine Irritationsphase, wie du es so schön genannt hast.
Ja.
Okay, wir machen einen Strich drunter. Die Tweet in einer Saison. Man merkt auch, dass ich jetzt schon seit 6 Stunden ununterbrochen aufnehme. Die Saison in einem Tweet.
Ja, ich habe das gar nicht hier irgendwie so schön knack, knack, knack gemacht, wie viele der Vorredner ich vorhin schon gehört habe, sondern so ein bisschen erzähl dein Wochenende nach in 140 Zeichen. Also meine Saison in einem Tweet ist, auf den unglücklichen Auftakt folgten ein grandioser Rundenstart, dann der Einbruch, strukturell ungewöhnliche 05-Saison mit positivem Ende. Also im Endeffekt genau das, was ich jetzt die letzte halbe Stunde auch gesagt habe.
Dankeschön. Ich warte die ganze Zeit noch drauf. Vielleicht macht es ja einer der verbleibenden 7 Gäste, dass er sagt, meine Saison in einem Tweet. Hannover 96, 34 Spiele, 9 Siege, 10 Unentschieden. Mal gucken, ob jemand so in Anführungszeichen witzig ist. Gut, damit haben wir jetzt wirklich, also in deinem Blog haben wir wirklich sehr schön viel nach hinten geguckt. Jetzt können wir dann uns auch erlauben, mal ganz kurz nochmal nach vorne zu schauen. Mit welchen Erwartungen gehst du jetzt denn dann in die nächste Saison? Was ist denn jetzt dann eigentlich der Anspruch von Mainz 05?
Also ich glaube, dass für Mainz 05 tatsächlich, das wird ja immer so ein bisschen belächelt, wenn man das sagt, weil es sehr klischeemäßig klingt, aber der erste Anspruch ist tatsächlich immer zu sagen, wir würden gerne mit den ersten so und so viel Spielen sein, dass nun irgendwie 15 oder tatsächlich 33 dafür sorgen, dass wir auch im darauffolgenden Jahr wieder in der ersten Liga spielen können. Ich glaube, dass das in Mainz noch sehr lange alles andere als eine Selbstverständlichkeit sein wird. Insofern, das war ja eine der Hörerfragen, ne? Also dass wir so graues Mittelfeld und ob uns das als Fans so reicht. Es gibt natürlich immer auch Fans, denen das nicht reicht, aber ich glaube, als Vereinsanspruch geht es immer tatsächlich erstmal um den Klassenerhalt. Wenn ich mir was wünschen darf, dann widerspreche ich kategorisch dem Kollegen Surfenbird aus dem BVB-Blog vorhin und sage, also ich habe auch noch nicht abgehakt, dass wir eine Chance haben, Geist zu halten. Alles, was der seit Saisonende durchaus auch sagt, also gibt mir durchaus Hoffnung. Also natürlich ist das Risiko sehr hoch, ja, dass so ein Spieler sagt, dann gehe ich jetzt beispielsweise nach Dortmund oder von mir aus auch nach Gladbach. Aber ich glaube, wir haben eine Chance, den auch noch ein Jahr zu halten und dann nach der nächsten Saison zu verkaufen. Und das wäre was mich wirklich sehr freuen würde. Genauso wie ich es einfach gerade nach so einer schwierigen Saison ein super Bekenntnis finde, wenn Spieler wie Mali oder Baumgartlinger verlängern. Mhm. Insofern, ich würde mir wünschen, dass es, was so die Geräusche neben dem Platz angeht, einfach wieder ein bisschen eine ruhigere Saison wird. Und ansonsten immer so weiter. Also die letzten Jahre hat das ja ganz gut funktioniert, sich natürlich auch mal mit so kleineren Einbrüchen immer wieder ein bisschen weiter zu strecken und also man darf gerne auch dann irgendwann wieder, wenn man das dann dann möchte, davon träumen, mal wieder irgendwie Siebter zu werden oder so und vielleicht mal nicht in der ersten, sondern erst in der zweiten Vorrunde rauszufliegen aus dem Europacup. Aber alles kann, nichts muss. Ich glaube, dass man das tatsächlich für Mainz in der momentanen Situation ohne Bauchschmerzen so sagen kann.
Das alte Swingerclub-Motto.
Ja.
Gut, jetzt hast du mir schon, im Grunde hast du mir zwei perfekte Überleitungen hingelegt. Du hast davon gesprochen, du wünschst dir eine sehr ruhige Saison und du hast von Johannes Geist gesprochen und von Geist zu Geist Bock ist nun wirklich nur ein kleiner Delling. Und damit kommen wir zum Ralf, der die ganze Zeit brav zugehört hat. Und dann kann ich die Frage ja gleich weitergeben. Ralf, nach dieser Saison würdest du dir auch wieder eine ruhige Saison wünschen für nächstes Jahr?
Also die Saison war ja wirklich sowas von ruhig. Das muss man ja schon sagen, dass das fast schon ja erschreckend war, wie ruhig die hier in Köln war. Lag schlicht und ergreifend daran, dass natürlich auch eine ganze Menge ja passiert ist, dass man halt dann mehr oder weniger nie in Gefahr war, so richtig unter den Strich zu geraten, jedenfalls nicht so extrem. Und das kann man sich ja eigentlich nur noch mal wünschen. Also wenn das nächstes Jahr wieder so klappen würde, wird sich, glaube ich, in Köln keiner groß beschweren.
Das bringt mich gleich zu einer Gegenfrage, denn von außen wirkt es schon so, als wäre diese sehr, sehr emotionslose Saison hinsichtlich der Spielweise und der Ergebnisse, als wäre das jetzt schon im Aufstiegsjahr okay gewesen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass man so gegen Ende der Rückrunde hin wurde es ein bisschen unruhiger, ob der ganzen 0-0-Spiele.
Also ich denke mal, wenn man jetzt aufs Ende zu sprechen kommt, also bisher haben wir immer mal mit dem Anfang angefangen, mit den ersten Saisonspielen.
Immer wieder was Neues.
Ja genau, jetzt hast du mich überrascht, aber kein Problem, wir können das gerne so aufbauen, weil das Ende war dann wirklich so, dass zumindestens, und jetzt bin ich bin ich schon wieder in Mainz, weil wir haben dieses Mainz-Spiel meines Erachtens weggeschenkt und haben auch da fast schon Bayern München-mäßig mit einer Aufstellung mit vier Leuten, die halt nicht in der ersten Elf stehen und ein anderer Torwart, dieses Spiel mehr oder weniger weggeschenkt. Hat viele sehr verärgert in Köln, weil es bestand ja die durchaus nicht unrealistische Chance, zumindest an Platz 7 mal ranzuschnüffeln. Und ich sag mal so, hätte man dieses Spiel in Mainz gewonnen, was ja nun mal nicht geklappt hat, dann hätte man aber zumindest nur einen Punkt auf diesen ominösen siebten Platz Rückstand gehabt. Und da Wolfsburg ja gestern den Pokal gewonnen hat, hätte der gereicht. Also ist ein bisschen ärgerlich gewesen, weil man im Prinzip eine Woche nach dem Klassenerhalt, nachdem der Feststand tatsächlich diese Chance noch hatte, aber der Trainer sich einfach entschieden hat, in dem Fall zu sagen, okay, die Saison ist vorbei, das hat er auch hinterher gesagt. Und jetzt sind wir an dem einzigen Punkt, der eigentlich negativ war, und den haben wir im Prinzip jetzt vorweggenommen, weil der Rest, der müsste eigentlich eine Lobesarie werden, weil wer hätte gedacht, dass wir als Aufsteiger so eine relativ nüchterne Saison spielen, kein einziges Mal unterm Strich stehen. Da war dieser kleine Aufreger am Schluss vielleicht mal gar nicht so schlecht.
Ja, vor allem für eure Verhältnisse war das ja gar kein Aufreger. Also da kann ich mir an aufregendere Dinge in Köln erinnern.
Wir haben euch auch ein Spiel geschenkt. Entschuldigung. Aber der 26. Spieltag, da haben wir euch doch auch einen Punkt geschenkt. Das hat uns in Bremen sehr geärgert, das Spiel.
Ja, und zum großen Dank habt ihr uns noch den Uja weggenommen. Vielen Dank dafür. Dafür haben wir aber euch gut weggenommen. Und du hast das Spiel ja eben erwähnt. Als Robin Dutt sein letztes Spiel hatte, das hatten wir dann so ein bisschen zu verantworten. Insofern freue ich mich, dass wir ein klein bisschen den positiven Verlauf im Nachhinein mit sozusagen begründet haben.
Ja, ist aber jetzt so ein bisschen Bermuda-Dreieck hier, ne? Wir drei.
Ja, passt gerade, ne?
Ja, gut.
Ja, vor allen Dingen sind jetzt tatsächlich die drei Vereine anwesend, in denen Uja bisher sein Unwesen getrieben hat in der Bundesliga, weil von uns ist er ja zu den Kölnern gegangen.
Genau, und die Bremer werden sich noch freuen. Der Uja ist ein guter Mann, aber auch mit seiner Art und Weise natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Rastelli. Also es wird interessant zu sehen sein, wie er in Bremen klarkommt. Da freue ich mich auch schon drauf.
Das ist zum ersten Mal seit dem WM-Finale 1990, dass ich jemanden im Fußballkontext auf Rastelli referenzieren höre.
Ja, das liegt wohl daran, dass ich schon ein paar Winter mehr auf dem Buckel habe.
Hat Gerd Rubenbauer damals gesagt, das weiß ich noch. Und er hat einen der schönsten Sätze überhaupt über Guido Buchwald gesagt. Buchwald gegen Maradona, Kunst gegen Handwerk. Heute hat Buchwald das Handwerk zur Kunst erhoben.
Ja. Oh.
Mein Gott, sowas würde man sich... Naja, Tom Bartels. Egal. Ich drifte ab. So, jetzt haben wir das einzig Negative schon angesprochen, zumindest sportlich gesehen, und können uns laben an einer langweiligen Nicht-Abstiegssaison des FC. Ihr habt losgelegt, so wie es dann eigentlich auch weitergehen sollte, nämlich mit einem 0-0 gegen den HSV. Und aus den ersten vier Spielen 3-mal 0-0 und auswärts 2-0 bei Stuttgart gewonnen. Da war schon klar, das ist die Marschrichtung von Peter Stöger, oder?
Relativ deutlich war die schon klar. Also im Prinzip wussten wir schon aus der zweiten Liga, was uns ungefähr erwarten würde, weil der 1. FC Köln hat auch in der zweiten Liga nicht sehr viele Tore geschossen, aber auch ganz, ganz wenige nur kassiert, hat ja auch in der zweiten Liga einen der All-Time-Rekord aufgestellt, glaube nur 20 Gegentore. Das ist für die zweite Liga sehr wenig. Ich glaube 35 war bis dahin die Bestmarke, die haben also locker unterboten. Also man sieht schon, also der 1. FC Köln kommt aus der Defensive, aus der Kompaktheit, aus dem, was immer wieder gesagt wird und auch immer wieder unterstrichen wird. Man hat einen guten Torwart, ein junges Talent, der sicher noch seinen Weg machen wird. Und da werden sicher bald auch andere Vereine sich melden. Vielleicht können wir ihn noch ein Jahr halten, schauen wir mal. Auf jeden Fall diese Defensive, das war natürlich von vornherein schon das ganz große Plus. Und im Prinzip ist ja auch unser Mittelfeld gehört ja zur Defensive dazu, weil Lehmann und Vogt, Kevin Vogt, die spielen auch mehr oder weniger fast eine erweiterte Abwehr. Offensiv haben sie halt jetzt nicht so irrsinnig viele Ideen. Und daran krankt ja auch letztendlich das Spiel des 1. FC Köln, zumindest was die Attraktivität nach vorne angeht. Obwohl das in der Rückrunde deutlich besser geworden ist, da gab es dann doch schon eine ganze Menge, auch gute Ergebnisse, auch in den Heimspielen, die ja lange Zeit auch unsere Achillesferse war. Mhm.
Aber trotzdem stehen, auch trotz der guten Entwicklung am Ende der Rückrunde, stehen nur 34 Tore auf der Habenseite. Ich denke, dass es ja nicht nur einen Grund dafür gibt, dass ihr so wenige Tore erzielt habt. Also es ist jetzt nicht nur die Spielweise und es ist auch nicht nur der Kader. Was kam denn da noch alles so zusammen? Liegt es auch an sowas wie der Verletzung von Patrick Helmes? Was ist mit dem eigentlich? Wird er nochmal Fußball spielen?
Also ich glaube, wir können uns alle darauf einrichten, dass wir den Patrick nicht mehr sehen werden. Jedenfalls nicht auf dem Fußballplatz. Das ist natürlich auch eine kleine, in dem Fall aus sportlicher Sicht menschliche Tragödie, weil der Mann eigentlich in einer sehr guten Verfassung war und mit 30 ja auch noch nicht zu alt ist, um noch eine gute Leistung zu bringen. Er hätte noch gut 2-3 Jahre auf hohem Niveau mitkicken können und auch auf sehr gut mitkicken können. Für mich gehörte er nach wie vor zu den Top 10 der deutschen Stürmer. Also das ist schon sehr traurig, dass das wahrscheinlich nicht mehr klappen wird. Es wird auch in Köln keine allzu große Hoffnung mehr verbreitet. Und die letzten Aussagen von Peter Stöger in einem Interview von vor 2 Tagen deuten ja auch in diese Richtung, dass man aktuell nicht groß damit rechnet, dass da noch eine Überraschung passiert. So hat er sich geäußert. Und das war natürlich dann auch das Problem. Du hast dann so einen Spieler, der ja nicht nur viele Tore macht, sondern auch dafür bekannt war, dass er den Ball auch gut ablegen kann, dass er den Ball vorne verteilt, dass er andere Spieler mit einsetzen kann und natürlich dann auch einen Wahnsinnsschuss hat, aus der zweiten Reihe mal abziehen kann. So eine Sache, die man bei Uca nicht so wahnsinnig oft gesehen hat, außer beim Auswärtssieg in Stuttgart, ganz am Anfang in der Saison. Aber ansonsten ist er ja auch eher so der Strafraumstürmer. Also all das hat natürlich sehr gefehlt und da gebe ich dir vollkommen recht. Da ist natürlich auch ein Grund dafür zu sehen, dass der 1. FC Köln in der Offensive so seine Probleme hatte. Uca hat das relativ gut kompensiert. Ich meine, 10 Tore in der ersten Liga schießen halt auch nicht so irrsinnig viele Stürmer. Und das hat ihn ja auch direkt wieder interessant gemacht für andere Vereine. Wir wissen ja, dass er nach Bremen geht. Und da bin ich gespannt, ob er das nochmal schafft da, weil eigentlich war, und das hat auch Peter Stöger gesagt, Anthony Uca eigentlich nicht als Stürmer Nummer 1 geplant. Und er musste es dann machen und hat es dann aber gut gemacht.
Das bringt mich zur Anschlussfrage. Meine These, in keinem anderen Verein wäre es so geräuschlos über die Bühne gegangen, dass der Neueinkauf für 3 Millionen Top-Verpflichtung Simon Zoller so weit hinter seinen Leistungen zurückbleibt.
Da sprichst du auch ein interessantes Thema an. Das ist tatsächlich nach außen hin vielleicht gar nicht so groß jetzt diskutiert worden, aber hier, ich sag mal, fanintern ist das schon ein großes Thema gewesen. Okay. Und der war ja sowas wie der Königstransfer, das kann man ja so sagen, aus unserer Sicht halt, Gut, bei Schalke oder Dortmund wären 3 Millionen nichts, aber für den ersten FC Köln, der ja immer noch hoch verschuldet ist, ist natürlich 3 Millionen sehr viel Geld. Und man hat schon eine große Erwartungshaltung gehabt, die aber komplett enttäuscht worden ist. Er hat ein Tor gemacht, das war zugegebenermaßen ein sehr wichtiges. Aber das hätte, glaube ich, jeder von uns gemacht. Also der Weidenfeller läuft am Ball vorbei und der stand jetzt nur noch 1 Meter vom Tor, musste ihn dann reindrücken. Gut, er hat da gestanden, aber hat dann halt anschließend davor leider auch wirklich nichts mehr zu Wege gebracht. Und dann war das eigentlich Schlimmste, war ja nicht die Leistung, weil jeder kann ja mal in so einem Formtief stecken. Das eigentlich, was die meisten wirklich am schlimmsten empfunden haben, und das hat auch der Trainer so gesagt, war dann dieses, ich will hier weg, ich will mich ausleihen lassen. Wieder zurück, ja, wie einige hier in Köln sagen, zurück zur Mama. Ne? Also in dem Fall zum Heimverein oder zum eigentlichen Verein, wo man den Durchbruch hatte, nämlich zum ersten FC Kaiserslautern. Das hat man sehr argwöhnisch betrachtet. Also du sagst zwar, es wäre sehr geräuschlos gewesen, aber glücklich war hier in Köln keiner darüber. Und naja, ich sag mal auch, wenn er jetzt wiederkommt, dann ist auch so die Frage, also schafft das jetzt endlich im zweiten Anlauf? Wir sind alle sehr gespannt.
Er hat auf jeden Fall jetzt einen Klotz mehr am Bein.
Hat er definitiv, weil jetzt muss er natürlich dann auch diese Leistung bringen. Und naja, man sieht ihn halt sehr oft auf irgendwelchen Veranstaltungen mit Laura von Torra, das ist ja seine Lebensgefährtin, und dementsprechend ruft das natürlich die Kritiker erst recht auf den Plan, wenn man sich doch relativ oft in der Yellow Press, sag ich mal, ablichten lässt, jeweils mit Laura von Torra, mit einigen anderen bekannten Leuten aus dem Showgeschäft. Das kann man gerne machen, wenn die Leistung stimmt. Aber die Leistung hat ja bis dato nicht gestimmt. Und er war ja auch in Kaiserslautern jetzt nicht unbedingt der Brecher, der das Schiff da so richtig auf Kurs gebracht hat, was die Offensive angeht. Hat ja auch nicht ganz geklappt. 3 Tore immerhin. Aber ja, es war jetzt auch nicht so, dass er da komplett überzeugt und überragt hat.
Mhm. Mehr auf Partys unterwegs als an seinem eigentlichen Arbeitsplatz. Man nennt es das Wovereit-Problem.
Okay.
Zumindest wurde mir das von manchen Berlinern so zugetragen. Bevor wir mal so gucken könnten, was denn da noch passieren könnte in der Offensive, hätte ich von dir ganz gerne noch ein Wort zum Trainer. Ich habe in einem anderen Podcast vom FC-Fans, dem Bockcast, sehr empfehlenswert, gehört, dass man nur noch vom St. Öger spricht.
Ja, ist ganz witzig, weil dieses Wort habe ich auch mal geprägt. Auf Twitter ist dann von einigen übernommen worden, ist ganz, ganz nett. Aber das ist genau der Punkt, wo wir nicht hinkommen dürfen. Also was mir hier in Köln aktuell so ein bisschen missfällt, ist, dass Stöger, den ich sehr schätze, dann doch schon wieder so in diese Messias-Denke hineinrutscht. Das ist zwar noch im Anfang, ist alles noch nicht so dramatisch schlimm. Ist
noch nicht
aber,
auf Daumenniveau.
Genau, das darf um Gottes Willen nicht passieren. Ich meine, es kommt ja auch ganz drauf an.
Um Daumens Willen darf das nicht passieren.
Ja, um den seien schon mal gar nicht. Nee, ist klar. Aber nein, jetzt mal ernster. Das ist wirklich so eine Sache, die mir manchmal so ein bisschen Sorgen bereitet. Wenn man so hier in Köln schon mal anfängt, leise Kritik am Stöger zu üben, dann wird man doch relativ schnell auch schon wieder eingefangen und teilweise auch niedergebürstet. Der wird schon wissen, was er tut. Der macht alles richtig. Nein, also man sollte schon ein bisschen drauf schauen, was machen die Leute da? Das Urteil fällt ja auch zu, ich sag mal, 80-90% sehr positiv aus. Aber ihr könnt mir glauben, das gefällt auch den Kölnern nicht, wenn wir hier 10-12 Mal 0-0 spielen. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht, auch wenn man natürlich in Kauf nimmt, weil man weiß, aktuell hat man eben nicht diese Mannschaft. Nur auf Dauer kann es natürlich jetzt nicht das Ziel sein, den Spielstand so zu justieren, wie es ganz am Anfang anfängt. Also man will ja schon auch ein bisschen was an Fußball sehen. Die Kritik gab es in der Hinrunde schon, gerade an den Heimauftritten. Aber ansonsten ist Stöger schon, also um das jetzt ganz klar mal zu sagen, falls sich das jetzt so negativ anhört, schon einer der Väter des Erfolges zusammen mit Schmadtke. Und da muss man auch klar sagen, hat der Mann einfach einen Top-Job gemacht.
Ja, nach außen wirkt es einfach so, als wäre so die kalte Dusche gewesen, die das überhitzte Köln, fußballtechnisch überhitzt, einfach mal gebraucht hat.
Ist vielleicht auch einer seiner größten Leistungen. Neben der Trainerleistung, die natürlich auch positiv ist, ist eigentlich, dass er diese Stadt, diese, ich sag mal, manchmal etwas verrückten Kölner, sehr gut angenommen hat, aber dann auch so eine Art Kontrapunkt bildet um dann aber auch im gleichen Moment, wenn es dann so Richtung Karneval geht, dann wieder komplett mitzumachen. Also das hat er ja wirklich drauf. Und er passt einfach ganz gut hierhin. Er macht das wirklich gut und hat eine Sprache gefunden, die gut ankommt, die bei den Leuten halt auch verstanden wird. Und wenn er das dann mit deutlichen Worten teilweise unterstreicht, dass die Träumerei den Fans überlassen wird, die harte Arbeit halt dann der Mannschaft und dem Trainer, dann kommt das an hier in Köln. Und ich denke mal, das hat er wirklich gut hinbekommen bis dato. Und ich hoffe, es wird ihm weiter gelingen.
Da darf ich da mal kurz einhaken. Das hat ja auch durchaus so ein pädagogisches Moment, oder? Was der Stöger da bei euch in Köln macht. Ich erinnere mich an ein Interview mit den 11 Freunden, irgendwie Anfang des Jahres, wo er gesagt hat, dass er in Köln immer wieder betonen musste, dass der FC in den letzten 20 Jahren nie besser als Bundesliga Platz 10 stand. Und dass je häufiger er das sagt, desto häufiger bekommt er zu hören, ja okay, dann lass ihn halt in Ruhe arbeiten. Und das ist natürlich irgendwie nicht euphorisiert, wenn man sagt, unser Saisonziel ist Platz 12. Dass aber alles, was irgendwie über Kontinuität funktioniert, nur über kleine Schritte funktioniert. Und ich finde, das hat er dem Verein und der Stadt, so man das aus der Ferne beurteilen kann, wunderbar beigebracht. Also es hat was Disziplinierendes, was er getan hat.
Ist absolut richtig. Also da kann ich nur beipflichten. Er hat das im Prinzip schon in der zweiten Liga gemacht und auch immer wieder darauf hingewiesen, auf die Probleme, die halt immer noch da sind, halt auch auf die vielen, auch was du gerade gesagt hast, also auf diese Historie hin. Man muss ja mal klar sagen, der 1. FC Köln ist ja nach dem letzten Abstieg 2012 ja fast nochmal neu gegründet worden. Das klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber da gab es ja 2012, als der letzte Spiel verloren wurde und damit der Abstieg in die Zweitklassigkeit feststand, noch die sogenannte schwarze Wand, sprich die Kölner Fans haben dann noch Rauchtöpfe gezündet, die ganze Südtribüne war komplett schwarz, also man hat das Gefühl gehabt, irgendwie da wäre, wer weiß, was passiert. Ich habe selber da drin gestanden und habe mich auch erschrocken, dachte, wer weiß, was ist denn jetzt hier los, ne? Hat ja natürlich keine Ahnung, was die da machen, und das war sehr unschön. Und danach war dieser Verein ja quasi kurz vor der Insolvenz, also Werner Spinner, der Präsident des 1. FC Köln, war vor kurzem beim Stammtisch bei mir und hat nochmal erzählt, wie nah der FC vor dieser Insolvenz stand. Und dann ist im Prinzip auch so ein Bewusstsein geweckt worden, dass es so nicht weitergehen. Um das auch aufzugreifen, Stanislavski, der dann als erster Trainer kam, sozusagen nach diesem Abstieg, hat dann eine gute Aufbauarbeit geleistet, ist nach einem Jahr etwas überraschend gegangen, und Stöger hat das dann eigentlich noch verfeinert und hat immer wieder auch darauf hingewiesen, wo wir eigentlich herkommen, für den Fall, dass es einer vergessen sollte. Und das hat aber in Köln keiner vergessen. Ich glaube, dieser Abstieg war das heilsamste und Beste, was dem 1. FC Köln, so bitter das damals war, letzten Endes passieren konnte, wenn man da die richtigen Konsequenzen draus zieht. Und das hat der Verein gemacht. Also 3 Jahre später sind die Schulden schon ein bisschen ein Stück weit reduziert. Man hat ein deutlich besseres, positiveres Image als noch zur damaligen Zeit. Ist noch nicht alles rund. Also wir hatten ja auch in diesem Jahr unsere Probleme in Mönchengladbach mit Fanausschreitungen. Aber im Großen und Ganzen hat sich die ganze Arbeit rentiert und der Verein ist in einem deutlich besseren Fahrwasser. Und das meine ich jetzt nicht nur vom Sportlichen her, von irgendwelchen 0-0s oder so, sondern auch, was die Außendarstellung angeht, hat sich da eine ganze Menge getan. Das tut allen Kölnern wohl, also allen, die mit dem Verein wirklich den Verein im Herzen haben, ist das wirklich eine tolle Geschichte, die man eigentlich auch fortsetzen möchte. Und dementsprechend, jetzt komme ich wieder auf Stöger zurück, ist das mit dem Sankt Öger schon ganz richtig. Die Kölner mögen ihn, sie lieben ihn, aber bitte nicht übertreiben, also nicht wieder diese Überhöhung. Das hat uns nie gut getan.
Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich eben jene der Ausschreitung oder dieser Platzsturm in Gladbach. Also ihr seid schon noch ein bisschen so bipolar wie früher eben auch. Auf der einen Seite ist es Köln untypisch ruhig und auf der anderen Seite gab es aber eben diese Probleme mit den Fans und dann auch einen durchaus interessanten Weg des Vereins, damit umzugehen. Wir hatten Martin Grabmann hier zu Gast, den kennst du ja auch vor einigen Ausgaben, und er meinte, dass ist alles nicht so unproblematisch und man kann nicht so ganz genau sagen, wo sich das hinentwickelt, auch im Verhältnis zwischen Verein und Ultras. Wie siehst du die Situation? Ist das zugespitzt?
Er hat schon nicht ganz unrecht, der Martin. Also das ist eine Sache, die man gut beobachten muss. Ich meine, ich muss dazu sagen, das ist so eine Thematik, mit der ich mich ehrlich gesagt nicht so irrsinnig gern befasse, weil ich eher mal so das Sportliche sehe, aber ich kann mich natürlich auch nicht dran vorbeisehen. Also von daher befasse ich mich natürlich auch damit und habe auch eine Meinung dazu. Und die sieht so aus, dass der Verein es in meinen Augen richtig macht. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn man anfängt, alle gleichzeitig zu bestrafen, und das ist ja das, was von diesen Fans auch letzten Endes dann bemängelt wird, diese sogenannten Kollektivstrafen, dann bestrafst du unheimlich viele, die mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hatten, die dem Verein auch jahrelang unterstützt haben, die Treue gehalten haben. Es werden ja auch unheimlich viele Leute in einen Topf geschmissen mit ein paar Idioten, die da auf den Platz gelaufen sind. Es ist klar, dass das weiter im Dialog besprochen werden muss. Der Dialog wird von Seiten des Vereins aufrechterhalten, aber der Verein hat eine klare Linie gezogen, die eben diesen, ja, ich nenne sie mal Fans, nicht gefällt. Und dementsprechend wird da immer noch diskutiert und es wird auch weiter diskutiert werden, weil der 1. FC Köln wird von dieser Linie nicht mehr zurückgehen und die Fans halt eben auch nicht. Das heißt, es könnte in der Hinsicht immer noch weitere Diskussionen geben und vielleicht auch nochmal Ausschreitungen, was ich natürlich nicht hoffe. Der Großteil der Fans ist voll auf Vereinslinie und sagt ganz eindeutig, wir finden das richtig, wie er das anpackt, wie er mit denen redet, und so brauchen wir diese Unterstützung auch nicht. Mhm. Wenn überhaupt, dann soll die Unterstützung so sein, wie es in anderen Stadien eben auch ist, dass man die Leute oder die eigene Mannschaft halt von vorne bis hinten unterstützt und nicht nur sein eigenes Wohl sieht. Mhm.
Und gleichzeitig beginnen natürlich so oft alle Eskalationsszenarien, dass beide Parteien eine Linie ziehen, von der sie dann irgendwann auch nicht mehr abweichen können, ohne das Gesicht zu verlieren. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich würde auch ganz gern eher beim Sportlichen bleiben. Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen. Gib mir aber noch einen kurzen Einblick. Wie ist denn jetzt die Stimmung innerhalb der Fans? Das war auch eine Frage, die mehrmals von Hörern kam. Wären die Fans mit einer Klassenerhaltssaison im Stile wie dieser Saison im nächsten Jahr auch noch zufrieden?
Absolut. Doch, da bin ich fest von überzeugt, dass das auch im nächsten Jahr noch die Leute zufriedenstellt, wenn es dann nochmal so gelingen sollte, wie dieses Jahr, es relativ entspannt zu schaffen. Mhm. Wie gesagt, man sollte vielleicht nicht dann aufhören, gewinnen zu wollen oder, sag ich mal, auch die beste Mannschaft noch spielen zu lassen, wenn es noch um ein bisschen was geht. Aber ich denke, die Sache ist jetzt auch ausdiskutiert hier in Köln. Die neue Saison kommt bald, also in 3 Monaten geht es ja schon wieder los. Wir freuen uns ja alle schon drauf. Wir haben ja schon viel zu lange keine Bundesliga mehr gehabt. Nein, Scherz beiseite. Wir müssen einfach jetzt sehen, dass wir die richtigen Lehren aus dieser Saison ziehen, weil da müssen ja noch einige Dinge passieren, auch vor allen Dingen im offensiven Mittelfeld, kreatives Mittelfeld, im Sturm muss was getan werden, für Wimmer muss jemand geholt werden. Da hat der 1. FC Köln genug Arbeit mit, und dann gehe ich davon aus, dass man auch in Köln im Umfeld froh ist und ja, wenn man auch im Folgejahr dann weiter erste Bundesliga spielen kann. Mhm.
Und das bringt mich zu einer zweiten Frage. Der dritte wichtige Akteur im Dreieck zwischen Fans, Verein sind ja die Medien. Und du selbst machst dir einen FC-Stammtisch. Wie sind denn so die Klicks nach dem 8:0? Bist du zufrieden?
Also für einen Talk ist es das Grausamste, was du dir vorstellen kannst, wenn die Mannschaft immer nur 0-0 spielt und im Prinzip fast immer das gleiche Spiel anbietet. Also ich gebe zu, dass ich jetzt nur, weil du den Talk angesprochen hast, auf mich bezogen, teilweise meine Vorbereitungsskripts im Prinzip fast kopieren konnte, weil es war eigentlich fast immer das Gleiche, nur 2-3 Torchancen, wenn überhaupt, dann teilweise auch keine ordentlichen Standards, da haben wir fast immer drüber gesprochen, ja, wir haben defensiv gut gestanden, kompakt etc. Das war nicht immer einfach, also da muss ich ehrlich gestehen. Letzten Endes aber haben die vielen 0-0s dafür auch gesorgt, waren ja auch ein paar wichtige 0-0s dabei und auch, ich sag mal, Ehrenwerte, wo man auch wirklich sagen kann, der Punkt ist wirklich was wert. Und die 8 Punkte hätte der HSV halt wirklich gerne mehr gehabt, wenn er dann ein 0-0 geschafft hätte. Hat er halt nicht. Und das ist halt dann der Vorteil, was auch Peter Stöger immer wieder unterstreicht, dass dieses 0-0 ihm immer noch lieber wäre als ein 3-4, eine Niederlage. Und da kann ich ihm wirklich nur recht geben.
Naja, klar, ich meine, die 5 Unentschieden mehr, die ihr habt im Vergleich zum HSV, klar, die machen den Unterschied, weil 9 Siege haben alle Teams von Platz 11 bis Platz 16, das ist schon richtig. Aber um es jetzt dann größer zu fassen, glaubst du denn, dass auch die Medien zufrieden sein würden mit so einer Saison, wenn die sich jetzt in der Art wiederholt?
Ja, da sprichst du ein interessantes Thema an. Die Medien waren ja früher in Köln ja fast schon vereinsmordend. Das war schon heftig, was hier abging. Wenn da mal ein Spiel nicht so gelaufen ist, wie sich das einige Redakteure gedacht haben, da gab es aber richtig Schlag. Aber die Zeiten sind sowas von vorbei. Also Köln ist, was die Medien angeht, also sowas von wachsweich geworden, dass selbst unser FC-Stammtisch, der schon als der absolut kritischste Punkt hier gilt, hier in Köln, also alle anderen Express und Co., Kölner Stadtanzeiger, haben sich so ein bisschen auf diesen Vereinskurs so ein bisschen eingeschwenkt. Natürlich dürfen sie das ja offiziell gar nicht, weil es ja keine Hofberichterstattung geben soll. Das tun sie letztendlich auch nicht, aber es ist mir dann schon teilweise fast schon ein bisschen zu nett. Also wenn man da so hingeht und das Gefühl hat, hier wird gerade, ja, ich sag mal, eine Schonprogramm gefahren, das muss auch nicht immer gut sein. Oder ab und zu ist ja auch mal ein Reizklima nicht so falsch. Ne? Aber momentan versucht sich Köln wirklich in Bescheidenheit zu übertreffen. Und das gelingt den Medien auch aktuell. Ob sie es allerdings ein zweites, ein drittes, ein viertes Jahr mitmachen, das kann ich jetzt aktuell auch nicht sagen, weil irgendwann wird das ja auch langweilig zum Lesen. Also lassen wir uns mal überraschen, wie die Medien das weitermachen. Aktuell gehe ich davon aus, dass sie den Kurs des Vereins mittragen und sagen, okay, wir haben ja selbst gesehen, was vor 2, 3 Jahren hier passiert ist. Wir versuchen, das mitzutragen, solange es irgendwie möglich ist. Mhm. Wie lange das sein wird, das werden wir abwarten.
Das werden wir abwarten. Und irgendwann kommt Christoph Daum wieder herabgestiegen am dritten Tage. Und dann spricht ihr wieder in fremden Zungen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr mir Einblicke in die Saison eurer Vereine gegeben habt. Kurze Frage an alle drei.
Ja.
34. Spieltag 2015, 2016. Wieder irgendwas zwischen Platz 10 und Platz 12 und eine etwas ruhigere Saison. Gekauft, Mara? Aha, da hat jemand Ansprüche.
Da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Im Prinzip schon. Ich bin jetzt halt auch genau in der Mitte, ne, mit der 11. Also sprich,
du willst die 10 oder was?
Nee, ich wollte gerade sagen, also wir waren ja jetzt diese Saison 11. Das heißt, das gibt uns als Mainzern ja nur die Möglichkeit, uns um einen Platz zu verbessern, während jetzt zum Beispiel den Kölnern gibt dieses Szenario die Möglichkeit, sich um 2 Plätze zu verbessern. Werder könnte sich eigentlich in diesem Szenario nur verschlechtern. Also wenn wir sagen, zwischen nicht 10 und 12, sondern 9 und 13, was die Luft sowohl nach oben als auch nach unten etwas mehr Luft gibt, dann würde ich es kaufen. Aber so ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten machen es ja dann irgendwie auch spannender.
Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das zu so großen Diskussionen führt. Ich wollte ehrlich gesagt einfach nur ertasten, wie ist das als Fan, wenn man in so einem, also das ist ja das berühmte Niemandsland der Tabelle. Und ich frage mich, für welche Vereine das ein erstrebenswertes Ziel ist. Aber indirekt hast du geantwortet. Sebastian?
Ich finde ja nach dieser Saison, dass Mittelmaß überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Tatsächlich. Also wenn du sagst, das ist so das Niemandsland der Tabelle, dann muss man halt schauen, wo man herkommt. Und ich finde es würde es durchaus einkaufen. Bremen hat nun auch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das möchte ich noch schnell ändern, das Glück gehabt, dass die anderen Bremer Mannschaften sehr erfolgreich waren diese Saison. Also dass heute tatsächlich die U23 aufgestiegen ist in die dritte Liga.
Gegen Gladbach.
In der Relegation, richtig. Und wer das Frauen Bundesliga spielen werden nächste Saison, ist auch sehr, sehr großartig ist. Und in der Summe würde ich das wieder kaufen.
Gibt's überhaupt, wo wir uns hier gerade haben, außer Bremen und Mainz noch eine U23 jetzt dann in der dritten nächste Saison?
Die von Dortmund wird wahrscheinlich nicht absteigen, weil Ahlen wahrscheinlich die 5,7 Millionen, die sie für ihre Lizenz brauchen, nicht zusammenbekommen.
Ah, okay.
Stimmt.
Aber also, weil das ist ja tatsächlich nicht so schlecht, ne, hier. Also Chapeau auch nach Bremen. Wir haben ja die Klasse gehalten.
Möchte ich natürlich noch die FC-Damen hier mit reinbringen. Die sind nämlich in die erste Liga aufgestiegen. Mit keiner einzigen Niederlage. Das war schon eine Riesenleistung.
Auch Chapeau.
Allerdings. Allerdings.
Absolut.
Mein Gott, es läuft einfach. Vor allem im Frauenfußball. Wir sollten einen Frauenfußball-Podcast machen.
Ja, das
und U23. Ja, stimmt.
Ja, darf es ist allerdings auch ein schwierigeres Feld.
Also oh ja, hier, du hast den Tweet nicht abgefragt bei Köln.
Natürlich.
Da habe ich mir so viel Gedanken drüber gemacht.
Skandal.
Aber letztendlich ganz kurz und knackig. Ich habe, und das könnte im Prinzip auch deine Frage beantworten, was die nächste Saison angeht. Deswegen kommt es jetzt ein bisschen boulevardesk, aber muss ja sein. Rekordnullen halten solide die Klasse.
Ah. Rekordnullen gefällt mir auch ganz gut. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch zu später Stunde, das ist dem Hörer nicht bewusst, aber es ist jetzt sehr spät, noch Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank, ihr Leute da draußen, folgt diesen Menschen. Einmal Sebastian und dem sehr, sehr lesenswerten Blick Vert et Blanc. Blog, nicht Blick. Mein Gott, ich muss jetzt langsam auch wirklich Feierabend machen.
Zur Zeit.
Dann Mara Braun, die Wortpiratin, was ein wunderschöner Twitter-Nick ist.
Dankeschön.
Und Ralf mit seinem FC-Stammtisch, der ist auch wirklich, auch für Nicht-FC-Fans, immer wieder sehenswert. Vielen Dank,
Dankeschön.
Ralf.
Wir danken auch.
Ja, vielen Dank für die warmen Worte und die Gastfreundschaft.
Sehr gerne. Und es geht weiter, es hört einfach nicht auf, denn wir machen jetzt weiter mit den nächsten Mannschaften.